Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, Folge Nummer 270, so?
71.
Wir haben einen speziellen Gast, ich freue mich sehr. Wir haben tatsächlich schon längere Zeit rumgetan. Ihr zwei wart schon längere Zeit im Austausch. Coach Steff, herzlich willkommen.
Hey, danke, dass ich da sein darf. Er tut so, als würde ich mich ein bisschen zieren, hierher zu kommen.
Rar machen. Nein. Ich glaube, das haben wir von unserer Seite versäumt, weil der Kontakt war ja, glaube ich, schon vor eineinhalb Jahren oder so.
Ja, ist schon ein bisschen her.
Genau.
Ja. Damals haben wir da über YouTube geredet und dann haben wir aber mal wieder doch nicht angefangen, YouTube zu machen. Und dann hat sich es ein bisschen gezogen.
Bis wir jetzt hier sitzen. Beste Tipp für Influencer ist, anfangen.
Ja, okay. Shoutout Löwenanteil. Diese köstliche Mahlzeit, die man kalt wie warm essen kann, sponsert diesen Podcast.
Ess sie einfach nicht kalt. Lass es einfach sein. Also es geht, aber ess sie lieber warm.
Ich meine, dass ich das von dir höre, das wundert mich schon. So.
Also ich würde es auch nicht kalt essen. Löwenanteil Dankeschön. Ist auch mein Sponsor, von daher finde ich es cool, dass ihr den auch habt.
Ich würde es auch nicht kalt essen, um Gottes Willen, aber du weißt nicht, wie er ist. Also von dem her könnte man ihm schon zutrauen, dass er kalt ist.
Wow, also der Fritz hat letztens so ein Glas kalt gegessen. Ja, stand ich daneben und dachte mir so, weiß ich jetzt
nicht. Ich mache immer einen Beutel Reis dazu und nehme dann das ganze Glas rein.
Ja. Ich habe vorhin ein Glas Chili mit zwei Eiern gegessen.
Köstlich.
Deswegen riecht es ja auch noch intensiv nach Chili.
Mhm. Und Eiern.
Also Code MTMT 10% auf alles von Löwenanteil.
Genau. Also Stefan oder Coach Steff, wie redet man mit dir, wenn man
am besten Sensei, das mag ich sehr,
okay,
oder Sensei. Eure Hoheit in dritter Person
einstellen. Ich verstehe das. Ich mag Guru am liebsten, Sensei finde ich aber auch gut, merke ich mir.
Hat so einen coolen Touch, so, ja, so Karate-Kid-Touch. Nee, die meisten sagen einfach Stefan, Steff.
Okay.
Fertig, egal. Such's dir aus.
Ja. Ich habe eine Frage vorweg. Bist du noch mit 50 Cent irgendwie am Klüngeln verbandelt?
Mit The Game?
Ja.
Tatsächlich.
Ach, The Game, verdammt.
Mit The Game habe ich letzte Woche geschrieben. Zufälligerweise. Also immer mal wieder, ja.
Viel besserer Rapper anyway, so.
The Game ist besser als 50, ja, oder was?
Ich finde beide super. Wow. Beide haben so ihren Stil.
Genau.
Ich kann mich nicht entscheiden.
Ich meine, The Game ist halt so raw und so, also der ist halt ein Rapper, der, ich meine, jetzt heutzutage ist er natürlich auch oldschool, aber ich komme ja aus so Cool G-Rap-Zeiten und so weiter und Scarface, also so echte OG-Rapper und da war The Game halt einfach real in einer Zeit, wo halt viele so Bubblegum-Rapper irgendwie on the scene kamen.
Mhm. Also ich höre mir gerne auch Games-Zeug an, auch eher das alte Zeug, muss ich ehrlich sagen, weil es auch eher so das, mit dem du so aufwächst, das ist so das, mit dem du, glaube ich, ewig
absolut
bleibst.
Ja. Wie war es bei dir so? Backstreet Boys oder?
NSYNC. Backstreet Boys oder NSYNC, sag mal.
Ich war eher ein NSYNC.
Was? Okay.
Und
Backstreet Boys.
Aber gleichzeitig habe ich natürlich Eminem gehört. Also das war so mein Intro in die Rap-Welt. War natürlich Eminem.
Okay. Ja. Na dann.
Ist ja trotzdem was aus dir geworden.
Boah, wenn ihr wüsstet, wie judgy die beiden mich gerade angeschaut haben, als ich das gesagt habe.
Ja gut, haben wir das auch geklärt, stimmt. Weil ich wollte eigentlich, ich habe früher im Leos gearbeitet, also so ein Fitnessstudio auf der Leopoldstraße und da war 50 Cent eben auch zum Beispiel damals. Und ich dachte, das habe ich mir schlecht gemerkt. Ich wusste ja, dass ich dachte mit 50, aber es ist natürlich The Game gewesen, genau.
Aber erzähl die 50 Cent Story, die will ich jetzt hören.
Ja, der hat halt, also im Leos war es früher so, dass halt da alle, die halt irgendwie Rang und Namen hatten, da trainiert haben. Madonna war da zum Beispiel mal, beziehungsweise nein, sie war da nicht, weil sie wollte das ganze Studio sperren lassen, dass sie alleine trainieren hätte können. So.
Mhm. Und das habt ihr nicht gemacht?
Ja, das ist ein Riesenstudio, also das hat über 3000 Quadratmeter Fläche. Und ich meine, die waren alle selber so entitled und so arrogant, dass die gesagt haben, Madonna, who the fuck is she anyway? So. Prince war da auch zu seinen Hochzeiten, also das... Das war cool. Aber jetzt zurück zu 50. Der kam auch mit zwei Bouncern, mit zwei so Bodyguards und hat, damals war er noch ziemlich fit. Das muss so in den frühen 2000ern gewesen sein. Also so 2-1, 2-2 oder so. Mhm. Und kam da wirklich Durag, Cap, also so wie man ihn halt kennt so und hat da trainiert. Und es war lustig. Also er war total nett, hat alle begrüßt, mit allen irgendwie gelabert und so weiter. Es war eine gute Zeit. Da war er, glaube ich, so 5 Tage. Also hatte, glaube ich, 2 Konzerte damals irgendwie in München und dann hat er halt noch so in München abgechillt.
Aber Game ist auch so. Game ist auch super nett und vor allem ist er ultra lustig und du erwartest es aber nicht. Ja. Weil du so diesen Gangster-Rapper im Sinne und er macht der, labert der so eine Scheiße und du lachst dich so tot. Das ist richtig cool.
Aber wie bist du zu dem gekommen? Oder wie kam das zustande überhaupt?
Ich habe ihm eine Mail geschrieben und dann habe ich eine Antwort gekriegt.
Okay, einfach anfangen.
So halt, einfach reinhauen. Wir hatten es vor dem Podcast ja kurz gesprochen. Wie kommst du zu jemandem, der krass ist, ohne dass du selber krass bist? Und es ist halt versuchen, auf alle Ecken irgendwie Kontakt herzustellen. Mhm. Und damals war es so, ich hatte eine Grippe, war so 2 Wochen raus und hatte gefühlt so alle Muskeln verloren und wollte danach wieder richtig mit dem Training anfangen und habe halt auch Hip-Hop gehört. Und auf Instagram hat The Game sein 60 Days of Fitness-Programm gemacht. Die hatten jeden Tag irgendwie so Gruppentrainings, haben sich getroffen, haben zusammen trainiert und immer so Tag 1 von 60, Tag 2 von 60, Tag 3 von 60 und haben ein bisschen so dokumentiert, auch mit Vorher-Nachher-Bildern und so. Und dann war es so, dass sie ein Online-Programm hatten. Das war auch so das erste Online-Programm, das ich jemals gesehen habe. Das war damals so die Frühzeit von diesen Online-Programmen. Und es hat $9,90 gekostet im Monat. Und ich dachte, okay, $9, ja komm, ich guck's mir mal an. Hab das Ding gebucht, da hast du gar nichts gekriegt.
Sorry, Steff, das war wann ungefähr?
Boah, ich habe noch im Fitnessstudio gearbeitet, 2013, 2014, irgendwas um den Dreh. Und dann war ich etwas enttäuscht, aber habe dann auch gedacht, ja gut, für $9, was willst du auch erwarten? So, ja. So einen komischen halben Home-Workout-Trainingsplan und ein paar Rezepte mit Hähnchen und Brokkoli-Reis. Und dachte mir, komm, ich mache selber 60 Days einfach für mich, schreib mir selber einen Plan. Ja. Habe aber gesehen, in diesem Dashboard-Login, weil es stand oben ganz groß, dass irgendwie 23.000 Leute da mitmachen und 23.000 mal $9,90 mal monatlich, also
ja.
Okay, ist ein Haufen Asche drin, habe ich nicht gedacht. Und habe das dann durchgezogen, die 60 Tage, mit meinem kleinen Bruder und einem Kumpel, der bei mir da im Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe, trainiert habe. Und wir haben dann damals so auf Facebook auch Tag 1, Tag 2, Tag 3. Das war auch so die Zeit, da hat man auf Facebook noch so sein Essen fotografiert, so jeden Tag. Und dann haben wir immer mehr Leute gefragt, so, hey, was macht ihr da? Kann man da mitmachen? Und ich hatte mit meinem Chef damals geklärt, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich will da irgendwie mitmachen, dass er für diese 60 Tage bei uns im Fitnessstudio auch einfach mitmachen kann, so als Promo-Aktion. Und dann hast du auch diese Gruppenfotos gemacht, weil jedes Mal, wenn wir Workout hatten, haben wir uns alle aufgestellt, ein Bild gemacht und du hast noch Leute markiert auf Facebook. Mhm. Und dann waren alle neugierig und gucken, kenne ich jemanden, weißt du, Heilbronn ist nicht so eine große Stadt, da geht es noch. Und dann waren die 60 Tage vorbei und wir wollten es nochmal machen. Und Leute haben gesagt, ey, wann geht's wieder los, was kostet's? Und eigentlich war so, okay, ich habe das nur für mich gemacht, weil ich nach der Krankheit wieder reinkommen wollte. Ja, lass halt nochmal was Neues starten, wir machen Pricing, dies, das. Und The Game hatte T-Shirts verkauft, 60 Days of Fitness T-Shirts, so Merch. Und die musste man aber aus den USA bestellen. Also habe ich von allen quasi die Bestellung aufgenommen, habe die Kohle vorgestreckt, waren irgendwie 700 Euro oder so, weil jeder sich gleich 3-4 bestellt hat, weil wir halt nur einmal bestellen, weil scheiß Versand $60 kostet oder so. Ging dann in den Shop, habe alles reingelegt, wollte dann auf Zahlen klicken, aber der Shop hatte einen Fehler. Und zwar jedes Mal, wenn du einen Artikel in den Warenkorb legst, ist jedes Mal auch der Versand einfach dazugekommen. Normal wäre der Versand ja einfach am Ende dazugekommen. Und so hattest du $700 Warenwert und nochmal irgendwie $1,000 Versand. Und dann habe ich einfach eine Mail an den Support geschrieben, habe gesagt, ey, ich würde gerne was kaufen, größere Bestellung und der Shop geht halt nicht, ob sie mir helfen können. Und dann habe ich eine Mail zurückgekriegt und so typisch Ami, also wer es nicht kennt, die schreiben meistens nur so ein Wort oder zwei Worte. Da gibt es kein Hallo, bla bla bla, best regards, gar nicht. Das ist wirklich nur so ein Wort und dann so send from my iPhone, so, so richtig so raw und dann so, ey, für was ich die Bestellung brauche. Und dann sage ich, ja, ich bin Studioleiter in so einem Fitnessstudio, wir haben halt eine Gruppe, wir haben das auch gesehen und wollen halt einfach Merch für uns haben. Dann kam, ja, ich soll die Bestellung bitte gleich einfach per Mail schicken, ja, schickt's mir rüber und wir kriegen auch den Versand dann umsonst und ein bisschen Discount. Ah ja, cool, alles klar, rübergeschickt und so. Dann kam zurück, lass mal telefonieren. Und ich, okay, voll nervös. Ich so, hab ich Scheiße gebaut, markenrechtlich, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht mal.
Schickt The Game gleich seine Goons vorbei.
ja, ich war ja damals noch kein Influencer, gar nichts. Und dann hab ich halt geschrieben, ja, bla bla bla. Und dann kam zurück, ja, Tado. Und Tado war damals Games Manager. Und da habe ich mit dem um Mitternacht telefoniert, weil waren irgendwie 9 Stunden Zeitverschiebung. Und er hat mir halt erklärt, dass sie einfach Leute suchen, die so das Programm so ein bisschen promoten, aus allen Ländern, die ein bisschen Welle machen. Und ich damals halt so, ich hatte kein eigenes Programm, war kein Influencer, ich habe einfach nur in einem Fitnessstudio gearbeitet. ja, geil, Mann, kannst was mit The Game zusammen machen, so voll cool und so, ja, alles klar, machen wir. Mein Chef fand es gar nicht cool, weil der sagt, ey, lass doch das Gleiche selber machen, dann müssen wir nichts abdrücken. Verstehe ich. Ich habe aber auch verstanden, so wäre vielleicht besser, den Kontakt irgendwie zu behalten, weil The Game kommt auch auf Europa-Tour, kommt vielleicht auch hier vorbei. Man kann da schon echt Promo machen und unser Problem war Promo. Naja, gut. Und dann war The Game tatsächlich ein paar Wochen später in Deutschland, hatte ein Konzert hier in München tatsächlich. Und dann bin ich mit meinem Bruder hingefahren und da haben wir auch The Game getroffen, so Backstage und so. Der Manager, The Tato, hat uns dann damals reingelassen und dann ein bisschen gequatscht. Und da kommt dann wieder dieses Deutsche versus Ami. Wenn in Deutschland jemand sagt, wir machen was zusammen, das nächste Mal, wenn ich komme, lass trainieren, dann denkst du, gut, das nächste Mal, wenn er kommt, dann machen wir was zusammen, wir trainieren. Für den Ami, der hat das eine Sekunde später schon vergessen. Das ist einfach nur so eine Nettigkeitsfloskel, das muss man erstmal lernen. Na ja, gut, und dann haben wir so ein Bild gemacht zusammen, so fanmäßig. Und dann sagt Tato, ey, wer ist denn das? Und zeigt so auf mein Handy und ich hatte ein Foto von meiner Freundin auf dem Dings. Und dann sage ich, ja, es hat meine Freundin. Und dann sagt er, wie, du hast eine schwarze Freundin? Mhm. Und dann sage ich, ja, schon. Und er so, warum hast du sie nicht mitgebracht? Und dann sage ich, ja, sie ist halt im fünften Monat schwanger, deswegen ist halt blöd mit dem Konzert und so. Und er so, was? Dann wirst du ja auch schwarze Kinder haben. Mhm. Und dann ging es irgendwie nochmal eine halbe Stunde.
Und schon warst du drin.
Und schon war ich drin. Und dann ging es halt darum, so, wie nennen wir das Kind? Ich so, ich weiß es nicht, wir haben noch keinen Namen. The Game sagt, nenn ihn nach dir. Ich sag, man nennt in Deutschland seine Kinder nicht nach sich. Also es ist ein komischer Move. Dann sagt er doch, er hat den Fehler gemacht. Er hätte gerne jetzt nachträglich sein erstes Kind nach sich benannt. Hat es nicht gemacht, die Chance kriegst du nur einmal. Dann sage ich, boah. Also meine Freundin hat auch noch ein Wort mitzureden. Ich glaube nicht. Und dann sagt er doch, hol mal dein Handy raus. Ich mache ein Video für sie, wo ich ihr quasi erkläre, wie wir unser Kind zu nennen haben. Und dann hat er das gemacht und so und ich kam heim, ich war überglücklich und so ging der, long story short, der Kontakt zu The Game zustande.
Ja, sehr, sehr romantisch, sehr cool. Ja, so, ja, nein, so funktioniert es halt, oder?
Ja, einfach eine Situation nach der anderen, ist nicht geplant, so ist es halt, sei einfach normal.
Okay, pass auf, das ist ja super interessant. Ich will gerne die Brücke schlagen und dieses Ganze, den Anfang unseres Gesprächs genau in diese Richtung lenken. Weil wir kriegen ja in den ganzen Ausbildungen, die wir geben, halt total oft auch so die Frage, ja, wie muss ich denn meinen Social-Media-Auftritt gestalten? Und ich habe da natürlich ein paar Fragen an dich, ja, zu diesem Thema. Vielleicht kannst du daran anknüpfend weitererzählen, was dann überhaupt passiert ist. Hast du dann für dich irgendwie erkannt, so, okay, ich mache da was draus oder wie kam das dann?
Mit The Game oder meinst du als Influencer?
Dein Werdegang, deine Karriere, würde ich sagen.
Ich habe ja, wie gesagt, in einem Fitnessstudio gearbeitet und mein Chef hatte das neu übernommen. Ich bin da auch nur reingestoppelt, eigentlich bin ich ja Physio und der hat irgendwie einen Studioleiter gesucht und über eine Freundin bin ich da halt irgendwie ins Studio reingekommen und der hat mir den Job angeboten als Studioleiter. Und mit, wie alt war ich, 21, 22 Studioleiter zu werden, ist halt schon geil. Kannst du ein eigenes Konzept, das Studio hatte 2000 Quadratmeter, neu übernommen, die wollen frischen Wind reinbringen, es macht halt Spaß. So. Ja. Und wir haben halt auch überlegt, wie kriegen wir jetzt Leute rein, weil ich hatte keine Ahnung von Online-Marketing und gar nichts, bisschen Facebook posten, okay, das war's. Und damals hat einer der Mitarbeiter, Serkan hieß der, gesagt, ey, kennst du eigentlich Flavio Simonetti? Und dann sage ich, nö, keine Ahnung. Kennst du nicht? Hallo, mein Freund, Flavio Simonetti hier. Ich sage, nee, keine Ahnung, er ist so ein YouTuber, der macht halt so Fitnessvideos. Ich so, okay, keine Ahnung. Hab's dann wieder auch vergessen. Und ein anderer Kumpel, der mit mir auch die 60 Days of Fitness gemacht hatte, Lex heißt, der ist so ein, auch ein bisschen Rapper gewesen und der hat Zilla verfolgt. Und Zilla ist auch ein Deutsch-Rapper. Mhm. Und Zilla hatte mit Julian Zietlow damals trainiert. Und Julian Zietlow ist ja auch einer so der ersten großen Fitness-YouTuber. Und ich weiß noch, wir saßen da im Subway, haben gegessen. Und er hat mir so erklärt, er hat so ein Online-Programm, 10-Wochen-Programm, kostet irgendwie 300 Euro. Und ich so, was? Welcher Depp gibt 300 Euro für ein Programm aus und da ist nicht mal das Fitnessstudio dabei? Mhm. Wir machen dasselbe bei uns, nur halt viel besser, viel günstiger. Also irgendwie läuft doch da was schief. Dann habe ich es mir angeguckt und es hat wirklich funktioniert. Und Julian Zietlow hat da so Videos gemacht, wie er so Dips erklärt, die Übungen erklärt. Hatte damals noch diesen MMA-Fighter, wie hieß der, Aristo, glaube ich, den noch in den Videos. Und habe ich meinem Chef das gezeigt und habe gesagt, guck mal, wir müssen auch solche Videos machen. Der erklärt ja die Übungen, ist voll cool, so, ich habe sowas noch nie gesehen gehabt auf YouTube, lass es auch machen. Und mein Chef hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Ist einfach nur ein Narzisst, der ist selbstverliebt, der will sich selber vor der Kamera präsentieren und irgendwie cool sein. Lass es auf keinen Fall machen. Dann sage ich, doch, ist voll die gute Promo, so Videos zu machen. Und dann sagt er, nee, wenn wir ja zeigen, wie jetzt die Übungen funktionieren, dann haben wir ja schon alles kostenlos rausgegeben. Dann kommt ja keiner mehr zu uns. Und ich sage, na doch, die müssen doch irgendwo trainieren und wir können mit den Videos ja zeigen, was wir können und dass wir vielleicht besser sind als die anderen. Deswegen kommen ja erst die Leute zu uns. Und das war so einer von vielen Streitpunkten, die ich mit meinem Chef hatte, weshalb ich dann auch gekündigt hatte. Das war bestimmt ein halbes Jahr später. Und habe dann einfach nur als Personal Trainer Ernährungsberatung alles weitergegeben und musste man mich selber dann natürlich promoten und habe dann eben genau diese Richtung gewählt.
Mhm. Ja. Du hast ein wichtiges Wort gesagt, an das ich anknüpfen will, Narzissmus. Wie viel davon braucht man, beziehungsweise ich nenne es mal ein bisschen positiver vielleicht, weil gerade in Deutschland ist man ja als Narzisst und so weiter
negativ.
Ja, total negativ konnotiert. Eine gewisse Wurstigkeit. Also ich finde es total spannend, wenn man dir zuschaut, dir zuhört, dann würde ich, weil ich ja quasi, wir stehen ja auch, also der Chris natürlich noch viel mehr als ich sitze halt hier im Podcast und laber halt irgendwas und mache mich dadurch angreifbar, aber für viele eben, die da draußen zuhören, aber ihr beide macht das ja auch vor Kameras, also jetzt hier auch auf YouTube, aber Instagram zum Beispiel. Du weißt genau, in welche Richtung ich gehen will. Wie viel Narzissmus / oder plus Wurstigkeit, ja, also der Ami doesn't give a fuck und so weiter, was halt ein Dritter denkt, wie viel davon braucht man, um in diesem ganzen Game erfolgreich werden zu können?
Ich würde sagen, Narzissmus brauchst du eigentlich nicht, hilft aber sehr, kann natürlich aber auch später mal ein Problem werden. Es ist einfach nur eine Charaktereigenschaft und bei jeder Eigenschaft, bei manchen hilft es dir, bei manchen nicht, genauso wie Perfektionismus, in manchen Sachen super wichtig, in manchen Sachen total hinderlich, deswegen würde ich es gar nicht so hoch einschätzen. Es gibt auch viele Influencer, die zum Beispiel, ich mag auch keine Videos von mir. Ich mag auch keine Bilder von mir. Ich gucke mir das auch gar nicht an. Und wenn ich irgendwie bei meinen Eltern chill und meine Schwester guckt sich neben mir ein Video von mir ein, dann ist mir voll peinlich. Dann sage ich, mach das aus, guck, wenn ich weg bin, Alter.
Aber wie schaffst du das dann, dass du diese Performance vor der Kamera hinbekommst?
Indem du es als Performance siehst. Indem du es als Vortrag siehst. Also ich war ja auch Dozent in meiner alten Physioschule, war ich ja Dozent für Trainingslehre, medizinische Trainingstherapie, Prävention und Reha und dieses vor Leuten sprechen mit einem Whiteboard, das aufzuarbeiten, genau so habe ich es auch in meinen Videos gemacht und dann ist es für mich so einfach dieser Vortragsmodus, dieser, du machst vor der Klasse einen Vortrag und dann hast du auf einmal eine andere Rolle. Aber dann bist du auch nicht mehr real, weil das ist ja das, was viele Influencer claimen, real, wo ich denke, ich habe ein Thema, ich habe eine Hook, ich habe meine 3-4 Punkte, ich habe einen Call to Action am Ende und jetzt überlege ich, wie kann ich das cool aufarbeiten, dass es für den Zuschauer geil ist zum Gucken. Das hat mit mir persönlich so eigentlich gar nichts zu tun. Und indem du das so ein bisschen spielst als Rolle, kommst du auch darüber hinweg, dass du es vielleicht gar nicht selber magst.
Also alle, die uns jetzt jemals gefragt haben in der Vergangenheit, wie man das macht, dass diese 3,5 Minuten spult ihr jetzt ein paar Mal zurück und dann wisst ihr, wie es geht. Weil ich finde, da liegt die Wahrheit. Also ich meine, Realness hin oder her und du bist ja real für das, was du bist. Du würdest dich ja auch in diesem Korridor, würdest du dich ja in deinen eigenen Leitplanken nicht zu weit über die Grenzen hinaus bewegen. Also jeder hat ja sein Limit. Ich will jetzt nicht von Arbeitsethos sprechen oder so, aber auf alle Fälle von irgendwelchen Vorgaben, die du ja selbst für dich als Person hast.
So. Klar. Klar. Sowieso,
ja. Und ich meine, jeder ist Narzisst auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, dass viele halt so diese, ich nenne es mal nochmal mit Absicht, diese Wurstigkeit, ja, und das meine ich sehr, sehr positiv. So, ich mache mein Ding und love it or hate it, oder?
Ja, jein.
Aber wieso bist du dann so erfolgreich? Weil es gibt doch, oder anders, also kann ich jetzt nur als Außenstehender mutmaßend begutachten. Du hast doch wahrscheinlich mindestens genauso viele Hater, wie dass du positive Follower hast, oder?
Genau, und das hast du, indem du eine klare Meinung hast.
Genau.
Weil dann tust du natürlich vielen Leuten vor den Kopf stoßen, aber du holst auch viele Leute genau da ab, was sie suchen.
Absolut.
Und deswegen, also keeping it real ist ja, indem du einfach so deine Meinung sagst, egal ob jemand eine andere Meinung ist. Im Idealfall tust du deine Meinung natürlich untermauern mit eigenen Erfahrungen, mit einer Ausbildung, die du hast, vielleicht mit Studien, vielleicht mit, keine Ahnung, Cases, die du hast, wo du sagst, pass auf, das sind meine Argumente, deshalb komme ich zu dieser Meinung, dass du es auch verstehst. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann würde ich auch gerne deine Argumente hören. Und solange du in diesem Feld arbeitest und dann deine klare Meinung raushaust, dann machst du dich auch wenig angreifbar, weil du am Ende ja trotzdem irgendwo die Frage offen lässt.
Ja, das ist ja auch die Frage der Angreifbarkeit. Das kann dir ja wurscht sein, oder? Also bist du, oder begibst du dich überhaupt in diese Minenfelder, dass du dich überhaupt mal auseinandersetzen willst? Ich gar nicht muss, weil müssen musst du es wahrscheinlich mit jedem Video, mit jeder Aussage, die du triffst, weil halt so viele komische Trolls da in dieser Internetwelt rumkreuchen und fleuchen, die irgendwie sagen, nein, falsch, was du sagst. Also das ist ja bei uns im Kleinen schon so, ja,
ja, ja.
Dass irgendwelche Evidenzritter sagen, das stimmt nicht und sonst irgendwas, die aber vielleicht irgendwie noch keine 5 Trainingsjahre Haare am Sack haben und so.
Ah, das habe ich bei mir selten. Ich setze mich gerne selbst in so Minenfelder wie, sollten Transfrauen gegen richtige Frauen beim Sport antreten? Mhm. Oder Thema Body Positivity? Oder Ricarda Lang, die Grünpolitikerin, gibt Tipps zur gesunder Ernährung? Das sind die Minenfelder, wo du dann überlegen musst, auch wie formuliere ich es? Da zählt dann so jeder Nebensatz, jeder Begriff. Mhm. In sowas setze ich mich gerne rein, weil das sind auch genau diese Videos, die dir dann eine große Reichweite ermöglichen von Leuten, die dann auf dich aufmerksam werden und dann vielleicht die richtigen Trainingsvideos, Ernährungsvideos, wo es halt auch wirklich Content ist. Sehen,
ja.
Also,
so aber da bist du ja auch schon, da bist du ja was ganz anderes als wir. Wir sind ja absolute Nerds, ja, in einer absoluten Mini-Bubble, in einer Mini-Nische. Mhm. Du bist ja, also nicht umsonst, ich weiß nicht, ob das haben wir jetzt nicht auf Tonspur, aber nicht umsonst fragt dich ja das Fernsehen an, ein ZDF an und so weiter zu ausgewählten Themen. Das ja. heißt, du hast ja eine Meinung über die Grenzen der reinen Fitness hinaus.
Das liegt aber daran, dass sowas wie ZDF, öffentlich-rechtliche, die recherchieren nicht so gut. Was auf Seite 1 kommt, das war's dann so. Und ihr kommt wahrscheinlich auf Seite 3 oder 4. Deswegen seid ihr raus, obwohl ihr eigentlich fachlich ja deutlich besser seid, weißt
du? Nein, aber das meine ich ja damit gar nicht. Sondern also ja. Das, was ich nur meine, ist einfach, dass du hast ja schon, dir schenkt man schon so viel Gehör, dass du solche Themen ja auch, also erstens formulieren willst, zweitens die Notwendigkeit weißt, um Reichweite zu generieren.
Ja.
Und drittens aber auch, also für mich so einen gewissen wertvollen Beitrag liefern kannst. Weil es ja so ist, das maße ich uns ja auch immer an, dass durch Training und den ganzen Prozess, was dazugehört, man ja auch, glaube ich, schon irgendwie so eine Lebensperspektive bekommt. Also man hat, vor allem wenn man halt ein gewisses Lebensalter auch erreicht hat, halt einen gewissen Blick auf die Welt, wie Dinge funktionieren.
Total, ja. Und ich kann dir sagen, ich mache jetzt seit knapp 10 Jahren YouTube-Videos und sowas wie ZDF, öffentlich-rechtliches, dass ich da überhaupt irgendwo angefragt werde, das ist erst seit letztem Jahr so. Also die ersten 3-4 Jahre ist gar nichts passiert. Mhm. Dann ging es ganz gut ab. Und jetzt komme ich erst auf dieses Spielfeld, wo ich jetzt sagen kann, okay, krass, jetzt kann ich wirklich Einfluss nehmen. Mhm. Obwohl ich tendenziell ja schon sehr bekannt bin, in welcher Sphäre. Also in dieser Mainstream-Sphäre, da komme ich jetzt gerade erst hin.
Ja.
Da bin ich schon aus Fitness quasi rausgewachsen.
Genau, aber ich glaube auch, also wie gesagt, ich bin eigentlich der falsche Ansprechpartner für sowas, weil ich bin erstens alt und zweitens, ja.
Wie alt bist du denn?
48.
Und, was?
Und so, also, und
du bist echt alt. Hätte ich dir gar nicht angesehen.
Ich bin echt alt, ich weiß. Aber was ich nur meine ist, ich habe so das Gefühl, dass so diese Mainstream-Medien, also halt so die öffentlichen, rechtlichen und so weiter, halt auch erst seit kürzerer Zeit ihren Research machen und sich quasi natürlich auch der Notwendigkeit hingeben, auch im Internet irgendwie Präsenz zu zeigen, oder? Mhm,
definitiv.
Ja.
Und das Traurige ist, dass die ja auf einem ganz anderen Level sind, was ihr Research im ja. Thema Training, Ernährung oder auch Gesundheit betrifft.
Sieht man ja bei allen möglichen Dokus, String, Fs und wie sie alle heißen. Oder
ja.
wie.
Und auf Instagram auch. Also das ja. ist ja, die legen ja ein Ei nach dem anderen, gerade in letzter Zeit. Also wenn es irgendwie Quarks oder diese ganzen Infokanäle, gerade auf Instagram, sobald die irgendwas posten zu Training oder Gesundheit oder Fitness, da kannst du sofort auf die Kommentare klicken und du weißt schon, da sind alle Kritiker der Fitnessbubble in den Kommentaren und sagen, wer zum Teufel hat das recherchiert?
Na, irgendeine Ann-Kathrin oder Carina, die gerade vom Studium kommt und jetzt im Marketing da sitzt. Das kann ich dir mit Brief und Siegel geben.
Und das ist dann der zweite Gedanke, den ich habe. Dann ist da so eine arme Praktikantin vom ZDF, postet so einen Post, denkt sich nichts Böses, denkt so, ja, das habe ich ganz gut recherchiert. Und am nächsten Tag macht sie diesen Post auf, klickt Scheiße. Auf die Kommentare und denkt Boah. Sich so, oh mein Gott, was habe ich angerichtet?
Und dann kommen dann so Penner wie ich
ja, genau.
und machen noch eine Reaction drauf mit hunderttausenden Aufrufen und so, weißt du? Ja, aber das ist ja ein gutes System. weil es dieses gegenseitig Kritik üben in einem gewissen Rahmen hilft dir dabei, die Qualität des Contents immer weiter anzuheben. Mein Problem, was ich da habe, ich bin jetzt natürlich so wie ihr, ich kenne mich aus mit Fitness und ich kann sowas sofort durchschauen. Aber diesen anderen Beiträgen habe ich keine Expertise, keine Ahnung, muss ich es glauben oder nicht. Mhm. Wie ist es dann, wenn das Fitnesszeug ja schon so schlecht recherchiert ist, was ist dann mit den anderen Beiträgen? Die sind wahrscheinlich jetzt nicht besser, nur weiß ich es halt nicht.
Ja.
Weißt du, ich meine?
Ja, du hast recht, total.
Und ja.
Ja, das sind gute, durchaus Gedanken, die ich mir da dann auch mache.
Ja, ja, da kriege ich dann, wenn ich sowas sage, immer die Vorwürfe, ich würde auf der rechten Seite nach Kommentaren fischen. Wenn ich so eine Kritik übe, so von wegen so, hey, ich gucke mir schon gerne an, wenn so ein Fit-for-Fun-Artikel auf Google in der ersten Suchleiste ist, wer hat den denn geschrieben? Und wenn da steht von der Redaktion und da steht gar kein Name dahinter, boah, ist schon, geht halt nicht. Weiß, ist halt, musst du gucken, wo die Quellen herkommen.
Wie hast du das gelernt? Also du musstest es, denke ich mal, lernen, damit umzugehen, dass eben viele Leute deine Meinung hören und dann auch ein Problem haben mit deiner Meinung, weil ich habe das Gefühl, dass du da sehr geklärt bist und eben so die angesprochene Wurschtigkeit, also im Sinne von ist mir Wurscht-Ichkeit irgendwie besitzt. War das schon immer so oder musstest du das auch einfach lernen und hast es automatisch gelernt, weil es halt immer mehr passiert ist? Weil damit haben viele Leute Probleme. Also manche fangen gar nicht erst an, was zu posten, weil sie sich davor schon Gedanken machen. Aber das gefällt dann vielleicht Leuten nicht und dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll.
Tatsächlich ist es andersrum. Es gab mal eine Politikerin in Deutschland, ich weiß leider nicht, wie sie heißt und ich weiß auch das Zitat nicht mehr, also perfekt, dass ich drüber spreche. aber Markus Lanz hatte das in seinem Podcast mal erwähnt und zwar wurde sie auch gefragt, wie sie mit diesen Hate-Kommentaren umgeht, ob man da irgendwann dann abstumpft. Und sie hat gesagt, das ist genau das Gegenteil. Es wird immer schlimmer. Weil es baut, desto mehr Reichweite du hast, desto mehr Scheiße kriegst du. Und dann ist tatsächlich so, dass es dir an 9 von 10 Tagen egal ist. Aber an diesem 10. Tag, da nervt es dich dann so richtig, wenn irgendein Pisser, irgendeine Kacke, wo du denkst, nee, Mann. Und dann darfst du aber nicht dagegen schießen, weil du hast so eine große Plattform mit so vielen Leuten, die das eigentlich einfach gar nicht juckt, die haben es gar nicht auf dem Schirm, nur du siehst es, ja. Da darfst du dich nicht hinreißen lassen, auf sowas dann einzugehen und so eine Negativität auf deine eigenen Kanäle zu streuen. Deswegen, so wie du sagst, ist bei mir tatsächlich auch. Vorher war es mir egaler, weil ich naiver war. Weil damals dachte ich, ich habe einfach recht. Aber du lernst ja irgendwann, ja okay, so Dunning-Kruger-Effekt mäßig, ah, vielleicht habe ich doch nicht recht und ja scheiße, irgendwie hat der doch ein gutes Argument. Und dann wirst du differenzierter mit deinen Aussagen, machst dich dadurch aber unangreifbarer, weil du einfach mehr Luft lässt für die Diskussion und nicht mehr so klar in eine Richtung dribbelst. Von daher, nee, es wird dir nicht egaler, du, abgeklärter, du bist einfach nur anders drauf.
Das ist ja auch noch bescheiden, oder?
Aber es hat auf jeden Fall dann dementsprechend dazu geführt, dass du deinen Content und wie du kommunizierst angepasst hast.
Ganz genau, ganz genau.
Weil das ist so eine, jetzt wo du es gesagt hast und ich drüber nachgedacht habe, das ist bei uns auf jeden Fall auch passiert. Also ich bin, inzwischen drücke ich mich ganz anders aus und bin auch so, wenn ich irgendwie, wenn ich mal ein Absolut aus Versehen quasi verwendet habe und auch wenn es nur ein Instagram-Reel ist oder so, dann bin ich so, okay, das müssen wir nochmal filmen, weil da hat das wahrscheinlich zum Beispiel gefehlt.
Genau.
Das sind ja dann so Wörter, genau, die man...
Bei den meisten.
Genau.
So heißt, ja.
Die muss man ja auch einbauen, weil ansonsten redet man ja auch wirklich einfach einen Scheiß.
Ja.
So, aber das musste ich dann erstmal lernen. Das heißt, eigentlich ist es was Positives, dass man die potenziellen Hater schon im Hinterkopf hat, während man zum Beispiel jetzt ein Video für YouTube aufnimmt.
Noch besser ist es, du weißt, welche Kontrapunkte kommen und kannst sie gleich schon abfischen, bevor sie überhaupt da kommen. Das ist noch besser. Aber da musst du auch wirklich in deinem Thema sein. Ja.
Das ist okay. Gut. Also muss man eigentlich den Hatern zu Dank verpflichtet sein. Weil ja, es dazu führt, dass der eigene Content besser wird.
Dass du auf deinen Zehen flink bist. Ja, das stimmt schon. Ja. Deswegen mag ich es. Ich mag es auch lieber, wenn einer Kritik äußert, natürlich, wenn sie konstruktiv ist, weil da weiß ich, wo ich mich verbessern kann oder wo noch Lücken im Schutzschild sind. Mit, ey, Bro, cooles Video. Da kann ich halt nicht viel mit anfangen. So. Also ich versuche das Ganze auch so ein bisschen ja, weg von mir persönlich. Das ist ja so eine Rolle und das ist wie ein Spielfeld. Und wenn einer halt einen Zug macht, dann kann ich ja auf den verschiedenen reagieren. Und wenn einer halt mal wirklich einen Punkt landet, dann denke ich mir, okay, du Pisser, ja, gebe ich dir. Das nächste Mal habe ich den Punkt, weißt du? Und wenn du damit spielst, dann ist es nicht ganz so toxisch, dass es dir selbst so persönlich nimmst. Aber das ist halt nicht mehr real.
Aber, also wir haben ja das Thema immer wieder und ich bin ja auch nicht viel auf Instagram und so weiter, aber manchmal liege ich halt dann so im Bett und schaue es mir so an und dann meine Frau sagt schon so, jetzt mach mal das Licht aus, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Und ich so,
ich streite mich gerade mit Leuten im Internet. Ja, weil
ich liege daneben, ich muss was recherchieren.
Ich liege daneben ihr und lach und so weiter und lache sie, was ist denn jetzt so lustig? Und dann lache ich halt manchmal darüber, was halt Leute irgendwie schreiben und so und denke mir so, es kann jetzt nicht dein Ernst sein und so. Also wie sehr bist du mit dem Thema konfrontiert, das Recht haben müssens? Weil bei uns ist es ja so, dass wir halt, ich habe jetzt gestern irgendwie oder vorgestern habe ich Pronation, Supination, diesen einen Menschen, der da so viel kommentiert hat. Yeah. Also halt, wir haben im Podcast eben über ein Problem gesprochen, was wir beide haben, ja, und haben da so ein bisschen über den biomechanischen Hintergrund gesprochen und eine Person hat sich dann darauf irgendwie getriggert gefühlt, eine Latte an, weiß gar nicht, also ich kann es gar nicht mehr rezitieren. Jedenfalls saß ich dann auch so da und habe gelacht. Dann habe ich gelesen, was du geschrieben hast. Mhm. Dann habe ich wieder gelacht und so weiter. Und dann hat meine Frau wieder gesagt, mach's aus jetzt so. So. Aber ist es bei dir noch ein Thema oder ist es nicht von Belang bei dir?
Ist kein Thema mehr. Es war vor 3-4 Jahren auch noch ein Thema. Da habe ich auch noch viel auf Kommentare reagiert, überhaupt geantwortet. Mittlerweile mache ich es so gut wie gar nicht. Mhm. Wenn, dann sage ich, okay, ich lade ein Video hoch und dann so in der ersten halben Stunde reagiere ich so ein bisschen drauf, dass auch die Leute, die zuschauen, so das auch das Gefühl kriegen, ja, er guckt auch in die Kommentare. Mhm. Aber irgendwann kannst du es auch allein schon aus arbeitstechnischen Gründen nicht, weil du kriegst so viel Zeug, du kannst gar nicht auf alles reagieren. Ja. Dann kommst du in den Modus, ich reagiere nur auf die Negativen. Mhm. Aber dann denkst du dir, warum soll ich nur auf die Negativen reagieren? Absolut. Die Leute jetzt auch noch belohnen dafür, dass sie Scheiße schreiben. Ja, ja. Und irgendwann bist du dann so, ach, wisst ihr was, wenn es alle besser wisst, dann diskutiert ihr doch.
Das ist das Beste, wenn die Leute untereinander diskutieren in den Kommentaren, genau, und du überhaupt nichts machen musst.
Wo ich denke, pass auf, meine Meinung kennst du im Video. Ja. Den Rest könnt ihr selber diskutieren. So. Nehme ich mich da raus. Aber muss man auch lernen. Musste ich auch.
Das heißt, du hast auch niemanden, der das für dich macht? Also niemanden, der zum Beispiel für dich auf einfach die ganzen Kommentare antwortet?
Nee. Wir hatten es mal überlegt. Aber dann ist halt die Frage, okay, auf welche Kommentare? Mhm. Auf diese, hey, cooles Video, Bro. Dass du schreibst, vielen Dank, so, okay, mit welchem Mehrwert, dass derjenige
sich. Zum Beispiel, dann, ist nicht gut für den Algorithmus.
Ach, nicht mehr, das war vielleicht früher wichtig. Dann ist die Frage, okay, jemand, der das macht, sollte sich auch irgendwo mit Fitness dann auskennen. Dann brauchst du einen, der gut genug ist, dich zu spielen, aber schlecht genug ist, dass er es selber für sich macht. Findest du nicht. So, dann ist wieder das Problem der Realness, deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Ich hatte auch einen meiner Ex-Supplement-Sponsoren, die bieten dir dann sowas an, dass sie auch deine Nachrichten in Instagram und alles beantworten.
Das hätten sie gern, gell?
Genau, weil dann können sie ja jedes Mal einen Verkauf triggern, weil in den DMs ist der Trust natürlich deutlich höher. Wenn dir dein Lieblingsidol jetzt noch die Zeit nimmt, mit dir zu schreiben und dir dein Ashwagandha zu verkaufen mit dem Code, du hast was davon, weil du kriegst deine komischen 10% Provision. Aber die kapern deinen kompletten Kanal.
Ja, voll.
Stell mir gerade vor, so Coach Steph verschickt nur noch DMs an alle, wo irgendwelche Produkte mit Rabattcode rausgehen.
Ja, und ich hatte das ja schon öfter erwähnt, dass es so ist, keep it real. Und die sagen dann immer, ja, nee, der schickt mir auch manchmal Sprachnachrichten. Dann höre ich, dass es der ist, wo ich sage, ja, besseres Signal, aber ich kann dir auch sagen, selbst das kann man alles aufnehmen, weil die Fragen sind immer die gleichen. Du erklärst halt in 40 Sekunden Protein, das kannst du wahrscheinlich 7 von 10 Leuten einfach so schicken, es passt auf die Frage, also ist wie so ein Chatbot.
Genau, du brauchst eine Standard-Sprachnachricht über Kreatin, eine über Whey, eine über Ashwagandha und so und dann antwortet dein Lieblingsinfluencer ganz persönlich.
Ey Bro, in deinem Stadium macht es höchstwahrscheinlich Sinn, dass du mit den Basics anfängst, Protein, Kreatin, bla 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 bla, dann klingt das super individuell, aber das ist einfach nur. Eigentlich ist es ja super schlau, weil es ist eine Support-Funktion, die du gedribbelt hast, wie so ein FAQ-Center, nur halt auch als Sprachnachrichten, um Verkauf zu triggern. Aber ich sehe es halt irgendwo unmoralisch, weil die Leute denken, sie chatten mit dir.
Lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen, weil wir müssen springen, weil es mich auch so brennend interessiert. Wann kam so die echte erste Monetarisierung von dem Ganzen, was du so gemacht hast? Also wie ist es einfach so gewachsen? Du hast halt einfach dann Bock gehabt, anzufangen, irgendwie YouTube-Videos zu machen. Und wie hat es dann funktioniert, dass du auf einmal gesagt hast, okay, da kann ich ja Geld damit verdienen?
Also ich habe meinen Job im Fitnessstudio gekündigt. Ich habe gar nicht so viel gekriegt. Dann glaube ich 2000 netto oder so. dafür, dass man keine Freundin hatte, keine Kinder, keine Verpflichtungen, alleine Zwei-Zimmer-Bude, hat es natürlich gereicht. Mhm. Aber dann als Selbstständiger habe ich natürlich so eine Milchmädchenrechnung gemacht. Was brauche ich zum Leben? Miete, Handy, Internet, Benzin. Ja, okay, ich muss irgendwie 8 Personal Trainings im Monat geben, ohne Steuern gerechnet, dann habe ich alles drin, der Rest ist Bonus. Und dann fängst du halt an, Personal Trainings, Ernährungsberatungen. Irgendwann hast du gemerkt, ich habe keinen Bock mehr, 4-mal am Tag die gleiche Ernährungsberatung zu erklären und was sind Kohlenhydrate, was sind Proteine. Komm, ich mache das Ganze in so ein E-Book. Und dann musst du halt das E-Book irgendwie verkaufen. Also habe ich mir angeeignet, wie kann ich eine Website machen. Dann habe ich einen Kumpel angerufen, der sagt, pass auf, bei uns kostet halt 5.000 Euro eigentlich eine Website. Wir können es dir für 2 machen. Ich, Bruder, ich habe gar nichts. Mhm. So, ja, dann google einfach mal WordPress. Da gibt es auch so Plugins und Themes und so. Hat mir da so ein bisschen durchgeholfen. Dann habe ich nachts aus dem Club gekommen um 2 Uhr und dann habe ich mich noch rangesetzt. Okay, selber programmiert, PDF gemacht, da online gestellt. Dann mit voller Erwarten das erste E-Book rausgehauen für 39,90 und erschüttert festgestellt, es hat keiner gekauft am ersten Tag und am zweiten Tag nicht und in der zweiten Woche nicht. Wie promote ich das? So dann mit den Videos. Aber ich konnte durch dieses E-Book mir schon viele Ernährungsberatungen sparen, weil ich einfach das, was ich sowieso die ganze Zeit sage, was auch immer gleich bleibt, ich einmal abdecken konnte. Und bevor ich rausgehe für 100 Euro, bleibe ich daheim sitzen für 40, ist natürlich ein guter Deal. Mhm. Und so fing es dann halt an. Aber dass ich die erste Kohle tatsächlich verdient habe, war zusammen mit The Game, als ich dann damals sein Programm übernommen habe, weil ich ihm dann auf kurzem Dienstweg immer sagen konnte, ey, pass auf, euer Programm ist eigentlich scheiße und ihr könntet viel besser Geld verdienen, wenn euer Programm gut wäre. Mhm. Und wenn ihr das updaten wollt, sagt bitte Bescheid, ich würde da gerne mitmachen. Das hat dann nochmal ein halbes Jahr gedauert. Aber dann habe ich quasi die Website für die 60 Days of Fitness neu gemacht und dort ein Programm eingearbeitet mit Videos, mit The Game. Dann bin ich dann auch Los Angeles geflogen, wir haben Videos zusammen gemacht. Ich habe die dann alle geschnitten und habe sie dann in das Programm gepflegt und ich habe damit viel mehr Geld verdient als mit mir selbst zu der Zeit. Mhm. Also wir haben damals, boah, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren so, ich glaube im ersten Jahr über 100.000 Euro im Monat. Mittlerweile haben wir über 1 Million Umsatz gemacht mit dem Programm, aber ich hatte damals so auf YouTube 1.000 Abonnenten, habe aber einen Haufen Asche verdient mit The Game zusammen, ohne selber im Vordergrund zu sein. Mhm. Und habe dann alles auf Englisch gemacht und habe es dann ins Deutsche übersetzt für mich. Also andersrum. Mhm. Ich habe erst die Ami-Sachen geschrieben und dann auf Deutsch übersetzt und dann auch so ein bisschen erst mit YouTube geschnuppert, was funktioniert da. Und hatte aber auch Zeit, weil ich hatte Geld, weil ich über Game verdient habe. Mhm. So.
Und wie konnte man damals noch mit Klicks auf YouTube Geld verdienen?
Definitiv, auch heute noch.
Auch heute noch?
Ja, ja.
Okay,
ja, ja.
Das heißt, wie gesagt, leider, ich hätte mich besser informieren sollen. Wie viel Mal werden so deine Videos im Schnitt geklickt?
Fluktuiert stark. Also zu unserer Prime hatten wir auf die langen Videos, bevor es Shorts gab, so 3 Millionen im Monat. Mhm. 2,5 Millionen. Corona ein bisschen mehr, dann wieder ein bisschen weniger. Und mit so 2-3 Millionen kannst du im Fitnessbereich so 15.000 Euro im Monat kriegst du von YouTube. Fluktuiert stark, also manchmal ist es auch nur 12. War auch mal kurzzeitig auf 17, momentan bin ich bei 4,5 oder so. Mhm. Weil es gerade wieder ein anderer YouTube-Trend ist, dann geht es wieder runter, dann geht es wieder hoch auf 8. Mhm. Als dann YouTube-Shorts kamen, ging es natürlich komplett in die andere Richtung. Da hast du auf einmal 8 Millionen Aufrufe gehabt, hast aber kein Geld verdient, weil YouTube mit Shorts kein Geld verdient. Mhm. Deswegen wollen die auch keine Shorts mehr. TikTok will lange Videos, Instagram kackt ab. Aber so um den Dreh kann man sich das schon vorstellen.
Mhm. Das heißt also, für alle da draußen, die zum Beispiel Quiz heißen. Naja, ich meine.
Also ich habe mir jetzt gemerkt, ich muss meinen Lieblingsrapper anfragen, ob er Bock hat, mit mir irgendwie eine Kooperation zu machen. Und dann genau, schaue ich mal, was geht. Einfach. Das wäre jetzt so mein Gameplan gewesen. Gameplan.
Ist J. Cole noch dein Lieblingsrapper? Oder?
Der macht kein Social Media.
Ja.
Scheiße.
Damn. Kendrick Lamar auch nicht. Also.
Verdammt. Ja, da muss ich Drake anhauen einfach, oder? Kanye ist zu problematisch. Also eigentlich ist Kanye natürlich mein Lieblingsrapper, aber ich weiß nicht, dann werde ich bestimmt gecancelt und das will ich auch nicht.
Nee, also ich würde tatsächlich behaupten, gerade ist so die beste Zeit, mit YouTube anzufangen.
Ja, also let's go.
Warum?
Weil viele auf TikTok gesprungen sind und Kurzformat-Videos machen wollen, aber nicht verstanden haben, dass es nicht langfristig ist und dass man damit auch kein Geld verdient und dass damit auch die Plattformen kein Geld verdienen und rudern halt alle zurück.
Jetzt hast du dich ja, also wir kennen uns ja jetzt noch nicht intensiv. Also wir kennen uns jetzt eine Dreiviertelstunde oder so. Aber ihr beide wart ja schon mehrmals in Kontakt und der Quiz hat dich ja auch schon so ein bisschen gequizt und dein Brain gepickt im Sinne von, hey, was müssen wir besser machen oder wie müssen wir es überhaupt machen? Mhm. Aber wenn wir uns jetzt mal vielleicht 5 Minuten deiner kostbaren Zeit eben genau in so einem Workshop-Format, auch für Dritte, die uns zuhören, was müssten wir machen, damit wir auf YouTube starten? Erfolgreich starten? Ich meine, er schaut gut aus, so. Er ist eloquent, vielleicht zu eloquent auch?
Nö.
Okay.
Nö. Also das Erste, was ihr schon super richtig macht, dass ihr euren eigenen Stil habt. Mhm. Also ich bin ja auch auf ihn aufmerksam geworden, weil er so super sarkastisch in seinen Videos ist, was ich ultra mag, was auch mein Humor ist. Mhm. Das heißt, jeder, der damit was anfangen kann, der wird es automatisch feiern. Mhm. Dann ist das Nächste, ihr wisst, von was ihr sprecht. Und ihr könnt es auch einfach erklären, dass jemand, der nicht so tief im Thema ist, das trotzdem versteht. Klar, es ist immer noch auf einem hohen Level. Ich mache es ja noch ein bisschen seichter. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr müsst euch nur überlegen, welchen Mehrwert könnt ihr kreieren? Welches Problem löst ihr? Ihr macht super viel Inhalte zu Trainingslehre, aber welches Problem löst ihr? Mhm. Da scheitert es. Und das ist das Problem, was ich allgemein in eurer Bubble sehe. Ich werfe euch jetzt mal in diese Schublade. Evidenzbasiert, sehr studierenlastig, theoretisch. Natürlich wisst ihr, von was ihr sprecht. Aber jetzt jemand, der sagt, ich will irgendwie 30 Kilo abnehmen, den holt ihr nicht ab. Mhm. So, der hat aber das Problem, er will abnehmen. Mhm. Er will nicht Supination, Pronation, Dorsalflexion, juckt den so gar nicht, juckt mich nicht mal so. Mhm. Ihr müsst es halt ein bisschen schlauer verpacken, indem ihr das Problem erkennt und dafür eine Lösung bietet. Und da habt ihr dann alle Tools, ihr müsst sie nur richtig zusammenbauen. Und häufig ist in dieser evidenzbasierten Bubble, ist es eher so eine, wir holen uns gegenseitig einen runter, wie cool wir alle sind und dass wir alles wissen, aber vergessen eigentlich, dass wir ein Problem von der Gesamtbevölkerung lösen müssen.
Ja.
Das verstehen die gar nicht.
Absolut.
Was ist ein Hip Hinge? Was weiß ich, Alter? So, muss ich überhaupt Beine trainieren, wenn ich Fußball spiele? Ja. Das ist die Frage. Ja. Und da müsst ihr quasi überlegen, wie kriege ich es hin, das super gute Wissen, das ich habe, an den Mann zu bringen, indem ich ein Problem anspreche, das er hat mit der Sprache, die er spricht, mich dann aber noch ein bisschen abgrenze von den anderen, die dasselbe versuchen. Das kann durch Wissen sein, durch die Aufbereitung sein, durch die Art, wie ich rede sein und das dann auch noch geil zu verkaufen mit einem coolen Titel oder Thumbnail. Und da habt ihr so viele Möglichkeiten und Faktoren, wo ihr kreativ werden könnt. Und ein Beitrag baut sich immer gleich auf. Nicht ganz, aber im Großteil kann man sagen, es gibt eine Hook, das ist der Angelhaken, wo ihr den Fisch quasi catcht. Dann kommt entweder eine Bridge, so eine Überleitung, wo man auch ein bisschen persönliche Note reinbringen kann.
Wie im Rap halt.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann,
ja, kommt mir bekannt vor.
Und dann kommt halt Punkt 1, Punkt 2 und am Ende ein Call to Action. Mhm. Und so baut sich ja ein Beitrag auf. Und die Hook muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Okay, deswegen musst du halt überlegen, was ist meine Hook. In eurem Fall, was ich zum Beispiel spielen würde, da ihr auf fachlicher Basis gar nicht so angreifbar seid, dass ihr euch wirklich raussucht, habt ihr schon mal gemacht. LeBron James zeigt seine Kniebeuge. Sieht scheiße aus. Jetzt die Frage, ist es so? Was könntet ihr davon lernen, wenn ihr eure Kniebeuge macht? Solltet ihr euch ein Beispiel nehmen? Warum macht er sie vielleicht so? Es gibt ja viele Möglichkeiten, die Antwort differenziert zu gestalten, aber der Hook muss sitzen. Mhm. Und der Hook ist LeBron James, komische Technik. Was ist für ein Scheiß zum Beispiel? Und so gibt es ja viele Beispiele. Cristiano Ronaldo so im Bauchtraining, wenn er so 1 Million halbe Sit-Ups macht, so. Das ist eine coole Hook. Klar, es gibt die Cristiano Ronaldo Fanboys, die dann kommen und sagen, aber er hat viel mehr Geld als wie du. Okay, ist egal. Aber die Leute, die trainieren, die kennen das, die sehen den, die wissen nicht, ist die Übung gut oder nicht. Er hat ja ein Sixpack, irgendwie muss es doch irgendwie funktionieren, aber wer erklärt es ihnen? Das ist so eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, ihr nehmt euch keine Rapper oder Sportler oder sonst irgendwas, sondern Influencer. Das gibt es ja auch häufig Reactions. Da würde ich jetzt nicht so jemanden wie mich nehmen, sondern schon jemand noch Bekannteres, der Mainstream ist. So, keine Ahnung, Montana Black hat sich ein Fitnessstudio eingerichtet. Und ihr bewertet jetzt die Geräteauswahl. Und dann überlegt euch aber, wie könnten wir das möglichst lustig machen. Wenn man eine Skala von 1 bis 10 oder machen wir sowas wie Donkey of the Day, was ist das dümmste Gerät, was ist. Also du kannst ja dann schon innerhalb dieses Dings lustig werden, fachlich was einbieten und es ist unterhaltsam und es holt die Leute auf irgendeine Art ab. Und so spielerisch zu überlegen, ja, wie kann ich das noch machen? Dasselbe wie neulich war bei mir im Podcast Pascal Suhr als Gast und er macht ja auch Powerlifting, ist auch sehr nischig. Wie kann man da weiter rauskommen? Das ist halt die Frage, ja, okay. Ist der Titel Kniebeuge-Tutorial für Leute mit langen Oberschenkeln, die bei niedrigem Sauerstoffgehalt zu Hause im Keller mit einer SZ-Stange trainieren? Ist halt nicht der Titel. Der Titel ist runder Rücken, Rückenschmerzen bei Kreuzheben, keine Ahnung, weil die Leute das Problem haben, dass sie Rückenschmerzen haben, wenn sie Kreuzheben machen und denken, es ist wegen der Übung und sie sollen die Übung nicht machen. Das ist das Problem. Mhm. Und so müsst ihr quasi euren Content andersrum aufbauen.
Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen.
Gut, ich sehe schon, wir werden dann nochmal einen Live-Workshop mit dir machen. So, also irgendwann mal buchen wir dich, weil es auch lustig wäre, finde ich.
Das wäre auf alle Fälle geil. So. Dass ich euch mal was erkläre.
Ja, nein, also, man merkt doch richtig, wie du halt so YouTube denkst. Ja, also total. Jetzt alleine, wie du in den Modus, den du gerade gekommen bist, ist ja so.
Aber muss man halt auch, oder? Automatisch also, ab bei dir. Wenn man erfolgreich sein will, whatever that means in the end, muss man halt einfach das Spiel mitspielen. Ich meine, das sagst du ja schon jetzt mehrmals.
Ja, die Frage ist.
Und die Spielregeln verstehen, gell?
Ja, ja, absolut.
Du musst die Spielregeln verstehen, du musst dich aber nicht verhuren. Mhm. Das ist das, was manche verwechseln, sodass sie denken, ja, da muss ich was machen, was ich nicht machen möchte. Ja. Nee, es stimmt nicht. Du musst nur kreativ sein und überlegen, wie kannst du das, was du machen willst, einfach den Spielregeln anpassen? Oder welche Regeln willst du brechen? So ein Sam Sulek, für die, die den kennen, der ist ja auch absolut nicht in diesen YouTube-Frame zu packen, der lädt einfach ohne Schnitt, ohne irgendwas hoch und es funktioniert, weil er was anderes hat, was Eigenes hat. Ja.
Ist es der mit den langen Locken, oder?
Genau, der immer eine Cap auf hat.
Weil der halt so lange Locken hat, oder warum ist hat der was Eigenes?
Ich habe es mir noch nie angeguckt.
Der hat ein eigenes Format kreiert, der hat ein neues Format kreiert. Der stellt sein Handy in sein Auto aufs Armaturenbrett, labert irgendwas auf dem Weg zum Gym, dann filmt er sein komplettes Training. Also ich habe mir noch nie so ein ganzes Video angeschaut und dann ist halt so Winterbike Chest Day, 1,5 Stunden und du siehst ihn halt trainieren und wie er halt irgendwie Scheiße labert und aber auch irgendwie erklärt, was er halt so macht und so. Also er hat einfach was Neues gemacht und das Wichtigste bei dem ist, der ist relatable, der ist irgendwie lustig, weil er auch so ein bisschen auf dem Spektrum ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also es ist einfach ein unterhaltsamer Dude. So, das ist einfach, bei dem merkst du, dass er halt überhaupt keine Rolle spielt, sondern der macht einfach so sein Ding und filmt sich dabei. Und das machen halt super wenige. Obwohl man meinen müsste, so sollten noch mehr machen, weil das ist ja das Leichteste eigentlich.
Ja, ich würde es aber nicht als Best Practice abtun, weil die meisten Leute sind halt nicht von sich aus lustig oder unterhaltsam.
Die meisten haben nicht diesen Entertainment-Faktor, wie er ihn hat.
Man muss sich auch erst lernen. Das denkt jeder von sich. Ich zeige euch heute, was ich mache.
Ja, absolut.
So, dann denkst du dir so, nein, Laura, keinen interessiert, dass du 8 Stunden im Büro sitzt und dann deinen Chunky Flavor in den Kaffee tust und dann ins Training gehst. Wen juckt's? So, weiß.
Naja. Aber irgendwie juckt's ja dann doch viele Leute, wenn man sich teilweise, also Influencer ist ja auch schon ein böses Wort inzwischen. Ich glaube für dich nicht, oder? Du sagst ja auch einfach.
Content Creator ist gerade das, was man hören will, bis es dann auch irgendwann verbrannt ist.
Genau, also am Ende ist es ja auch scheißegal, was für ein Label du draufpackst.
Total.
Die Frage ist so, warum haben Leute so ein Problem damit? Also Influencer sein oder mit Influencern. Und es ist ja bestimmt auf der einen Seite, weil halt viele Leute sich verstellen und einfach fake sind in diesem Beruf. Es gibt wenig Leute, die.
Aber ist es schlimm, by the way? Also es ist halt ein Beruf. Also ich meine, wie du schon sagst, sorry, Kuis, dass ich dich unterbreche, aber man steckt halt so seine Grenzen ab, ja, in denen will man sich bewegen. Und wenn dann der eine oder die andere sich irgendwie halt mehr verbiegt, dann ist es ja deren Bier. ist ja vollkommen egal. Und wenn man als Konsument denen dann glaubt oder so, ist es auch wieder sowas. Also sowas haben wir ja auch. Also gibt immer wieder natürlich dann die Diskussion so, sowas darfst du nicht sagen oder das sind Fake News und du hast die Verantwortung. Das ist eh ein Thema, auf das wäre ich noch gekommen. Mhm. Aber wisst ihr, was ich meine? Also so, wenn man sich, was wir auch immer haben, wenn man irgendwie denkt, dass man auf Instagram in einem einminütigen Video eine finale Wahrheit rausbringt und andere machen dich dann dafür verantwortlich, dass du Unwahrheiten oder lückenhafte Zusammenhänge irgendwie erklärst. Ja, sorry, aber das ist ja keine Ausbildung.
Sorry, dass ich nicht die Welt erklärt habe also, in einer Minute.
Ja, da muss man halt den Ball wieder zurück an die Leute spielen, geht halt in die Richtung Medienkompetenz. Ja. Das ist auch ein Riesenthema. Ja. Aber noch eine andere Sache, für alle, die jetzt halt zuhören, ihr könnt ja mal überlegen, bei euch auf der Arbeit, seid ihr da real? Oder spielt ihr da auch eine Rolle, wenn ihr mit Kunden zu tun habt? Ihr nennt es vielleicht Professionalität. Oder ja, muss mit meinem Chef anders reden als mit meinem Kollegen, als zu Hause. Du spielst ja viele Rollen in deinem Alltag, aber deswegen bist du ja nicht fake. So, und so ist es ja auch als Influencer. Ja. Das ist eine Arbeit und steckst, wie gesagt, deine Grenzen ab und bewegst dich innerhalb dieser Spielregeln.
Absolut, ja. Das glaube ich auch. Total. Ich meine, deswegen sitzen wir ja auch mit dir hier. Also Menschen können ja relaten untereinander, aus gewissen Gründen logischerweise, weil Persönlichkeitsprofile irgendwie mehr matchen als mit anderen Menschen. Deswegen sitzt du hier und keiner ist, wie gesagt, ich kenne mich wieder nicht aus und so weiter, aber halt eine vergleichbare Person, mit der wir aber persönlich wahrscheinlich nicht so gut connecten würden. Weißt du, was ich meine? Und deswegen sind die ja auch nicht irgendwie also schlechter oder besser oder sonst sowas, sondern da geht es ja einfach immer um persönliche Präferenzen irgendwie.
Genau. So wähle ich zum Beispiel auch meine Podcast-Gäste aus. Einfach mit wem will ich reden? Mhm. Weil ich muss mit dem ja 2 Stunden reden. Ja, das ist für mich dann so, boah, kein Bock drauf. So, manche schicken mir Leute, wo ich denke, ja, Mann, der hat viel Reichweite, würde wahrscheinlich auch echt mir weiterbringen, mein Podcast. Aber ich habe nicht mal ein Thema, was ich mit dem besprechen wollen würde, weil es mich gar nicht interessiert. So, dann nehme ich mir lieber jemanden raus, der vielleicht gar keine Reichweite hat, aber ich habe selber als Spaß am Gespräch oder so, oder lernen was.
Ja, absolut. Ja. By the way, lernen, das habe ich nämlich gesehen, waren es die 5 kalorischsten Schokoriegel oder?
10.
10. Das habe ich mir nämlich, das war geil. Da hast du aber nur Deutsche, gell? Da sind keine amerikanischen dabei.
Auch. Nee, ist nur dieses Mars, Snickers, okay, Joghurtte, Kinder Bueno.
Ja. Ja. Und wie sind denn die im Vergleich zu so proklamierten Gesundheitseiweißriegeln und so weiter?
Das mache ich auch noch demnächst.
Ja, ich wollte gerade sagen, das Video hast du noch gar nicht gemacht,
oder? Weil das ist nämlich ein geiles Video, oder?
Ja, ich suche noch die richtigen Proteinriegel zu vergleichen. Ja. Im besten Fall hast du natürlich die normalen Snickers und diesen High-Protein-Snickers und vergleichst ihn dann. Wenn du es auf 100 Gramm vergleichst, ist der Unterschied natürlich größer. Aber wenn du es jetzt auf einen Riegel vergleichst, der 50, 60 Gramm oder so, ist es halt mal kurz die Hälfte. Ja. Ist genauso wie bei einem Whey-Protein. Wenn du jetzt auf 100 Gramm vergleichst, ob das eine 65 Gramm und das andere 70 Gramm hat, naja, 5 Gramm Unterschied. Aber jetzt rechnest du es pro Shake und du bist so bei einem halben, also 1,5 Gramm, so ist kackegal. So. Ja. Und bei so Proteinregeln mache ich immer folgende Regel. Hast du Bock auf was Süßes? Ja, nein. Mhm. Ja. Will ich einen Schokoriegel essen, Snickers? Ja. Will ich die High-Protein-Variante essen? Schmeckt die mir? Nein, dann ist ich ein Snickers. Weil es bringt mir nichts, einen Proteinriegel zu fressen, der mir gar nicht schmeckt, dafür, dass ich dann 1 Gramm Kollagenprotein mehr habe. So, habe aber nicht dieses mein Drang gedeckt.
Ja, ja,
absolut. Weißt, deswegen, also wenn deine Ernährung so schlecht läuft, dass es darauf ankommt, dann brauchen wir da gar nicht ansetzen.
Ja, schon bei so Ernährungsvideos sind, ich finde ja lustig, auch wie viel Hate du heraufbeschwörst, obwohl du einfach nur so ein paar ganz simple Fakten den Leuten bietest. Darin bist du, glaube ich, Profi.
Genau.
Dass du so sagst, so eben, warum du vielleicht zum Frühstück eher einen Cheeseburger von McDonald's essen solltest als eine Breze. Und dann alles, was du machst, ist, hier sind die Nährwerte.
Ja, und Leute flippen aus,
ey. Rasten aus.
Aber welche Leute, wer sind denn die Leute dann?
Normale Leute. Ja. Normale Leute.
Also normale Fitnessdozenten oder Leute, oder wer ist das dann?
Das sind wahrscheinlich gar nicht so unbedingt Fitnessleute,
gar nicht,
oder?
Das ist dann jeder. Weil du musst überlegen, gerade bei diesem Thema Butterbrezel, das ist ja übergegenwärtig. Überall auf der Arbeit, in jeder Schule, in jedem.
Mit mir kriegst du auch richtig Ärger, wenn du schlecht über Butterbrezel redest.
Du musst es so spielen. Allein schon, weil ich sage, Butterbrezel, habe ich schon 30 Kommentare. Das heißt nicht Brezel, sondern Breze oder Brezen. Darauf spielst du ja natürlich auch an. Dann machst du den Vergleich, du treibst es ja so ein bisschen auf die Spitze. Klar, es ist nicht vergleichbar, aber so von den aber es ist halt ein Lebensmittel, was allgemein anerkannt ist, dass es überall auf dem Tisch rumliegt. Würdest du jetzt morgens zur Arbeit kommen und da liegen 10 Cheeseburger auf dem Tisch, würdest du denken, was ist hier los?
Geil.
Und ich vergleiche ja gar nicht die Lebensmittel.
Wann kann ich anfangen?
Genau, sondern ich vergleiche den Ruf der Lebensmittel. Ja, das ist auf einer anderen Ebene. Und da viele Leute die Ebene aber nicht verstehen, kriegst du natürlich so dumme Kommentare ab. Aber da kannst du jetzt nicht viel machen, wenn die Leute zu blöd sind. Mhm. Da kommt dann auch sowas wie, ja, aber in dem Cheeseburger sind 1 Million andere Zusätze drin. Du kannst nicht nur auf die Makronährstoffe eingehen, ob es gesund ist oder nicht. Und dann holst du dir mal fürs nächste Reel die Zutatenliste für eine Brezel raus und stellst fest, oh, da ist auch nicht nur Hefe und Salz drin. Schön wär's. Das ist ja auch ein komplettes Chemielabor. Also auf dem Feld machst du keinen Punkt, Bro. So, weißt du, du musst die Leute ja dann irgendwo auch zur Rechenschaft ziehen. Und da musst du halt dann so ein bisschen pfiffig sein. Also.
Ja, es ist schon lustig, wie Leute eben reagieren einfach auf einfach ganz, ganz simple Fakten und man sieht, wie...
Anderer Fakt, sorry, dass ich unterbreche, ein Croissant hat halt schlechtere Werte als ein McFlurry mit Smarties. Aber sonntags ballerst du halt 2 rein, ohne drüber nachzudenken und du weißt, ja, es ist nicht so gut. Aber würde jetzt neben dir dein Kumpel mit McFlurry sitzen, würdest du auch denken, hast du gesoffen? Hast du jetzt dein Katerfrühstück oder so? Wärst du nicht auf die Idee zu kommen, ja, wir haben sonntags Brunch, ich fahre mal bei McDonald's vorbei. So. Allein schon so einfach nüchterne Vergleiche treiben Leute dann schon zur Weißglut. Und sobald eins funktioniert, das zweite, das dritte, das vierte, irgendwann merkst du, es ist halt ausgemolken, dann musst du zum nächsten Trend übergehen. Aber so ist halt dann die Arbeit als Content Creator.
Ist die Phase abgeschlossen? Die Phase?
Die Phase.
Weil die hast du gut gespielt
auf jeden Fall. Die kommt jetzt wieder. Ich recycle jetzt wieder ein bisschen Content. Aber ja, da kannst du schon mal auf der Welle reiten, sagt man.
Und eben, dir ist ja dann von vornherein auch klar, was die Leute für krasse Glaubenssätze gerade mit dem Thema Ernährung verbinden und wie viele Emotionen da dahinter stecken. Und eben, dann kommst du einfach an, bietest ein paar simple Fakten, weißt, Leute rasten aus und dementsprechend kriegst du halt auch Reichweite auf dem Video. Also alles, genau. Das, was Leute, du machst, ist ja schon auch Psychologie.
Total.
Also ganz, ganz viel sogar von allen, die sich die Videos anschauen, potenziell.
Deswegen sind viele erfolgreiche Influencer in echt eigentlich eher so ein bisschen introvertierter. Gar nicht so extrovertiert, wie man meint, dass man vor der Kamera steht und man ist laut und ist der Showman und so. Sondern im Gegenteil, die sind so ganz ruhig und sind nur vor der Kamera so, weil sie ihre Rolle spielen können. Weil eins haben sie gelernt als Introvertierter, Menschen zu beobachten. Mhm. Viel zu beobachten, viel zu verstehen, zu analysieren. Weil sie, wenn sie in der Gruppe sind, nicht laut sind, die reden nicht, die sind immer der Ruhige, der aber guckt und versteht, wie Leute ticken. Und das kannst du halt auf Social Media super ausspielen, weil du weißt, ich mach das wird funktionieren, ich mach das, die werden anspringen. Ich gebe den Punkt, der wird getriggert. Und so funktioniert es halt. Ähnlich wie bei Slotmaschinen, Glücksspiel, du weißt so, welchen Signal musst du geben, dass was ankommt. Ja. Und dann ist halt, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Spider-Man.
Danke, Ben, aber ja.
Ja.
Aber das Thema wolltest du ja vorhin eröffnen, also so von wegen eben mit großer Macht, mit großem Einfluss kommt Verantwortung. Wie denkst du darüber nach? Weil Andi hat es vorhin schon angesprochen, eben bei uns sind Leute in den Kommentaren und werfen uns vor, dass wir unserer Verantwortung nicht nachkommen, weil wir eben den Leuten nicht die Welt erklären innerhalb von einem Reel und dann kommen wir unserer Verantwortung nicht nach. Ich reagiere genauso auf solche Kommentare erstmal wie du gerade. Wie denkst du darüber nach? Hast du eine Verantwortung?
Definitiv. Also du hast immer eine Verantwortung, egal was du machst. Auch die Leute da draußen, die keine Influencer sind, haben eine Verantwortung über das, was sie machen. Also kann man den Ball gleich wieder zurückspielen. Die Frage ist halt, was ist so deine Motivation dahinter? Was willst du erreichen? Willst du einfach nur Geld verdienen? Oder willst du tatsächlich, hast du irgendwas, was dich antreibt? Darauf schließt am Ende alles hinaus. Wenn du zum Beispiel so eine Shirin David guckst und sie sagt in einem Interview, ja, sie will kein Vorbild sein, jo, dann bist du im falschen Job. Also du hast halt brutale Reichweite, du bist ein Vorbild, fertig. Kannst du nicht wegdiskutieren. Punkt. Weißt, es kommt halt damit, 100%.
Das heißt auch, dass aber die Inhaltlichkeit, die du nach außen gibst, wenn du sagst, jeder, der das macht, also jeder Mensch hat eine Verantwortung seinem Gegenüber, logischerweise, also mit den Menschen, mit denen er interagiert, eben bis zu einem gewissen Grad. Und du oder wir vielleicht dann noch mehr. Mhm. Heißt aber auch, dass die Inhaltlichkeit, die du nach außen bringst, definitiv ja auch einen Mehrwert liefern soll, beziehungsweise Leute nicht auf eine falsche Fährte bringt, oder also du weißt, in welche Richtung ich gehen will, oder? Also du willst auf alle Fälle faktisch keinen irgendwie verarschen oder was Falsches, Snake Oil verkaufen oder sonst irgendwas.
Ja, klar, deinem Inhalt gegenüber hast du immer eine Verantwortung. Da kommen wir ja wieder zu Eminem zurück, wieso er überhaupt so kontrovers war, hier dein Nummer 1 Fan-Poster über dem Bett. Hat ja auch immer gesagt, I just told you to shoot the cop, I don't know if you do it or not.
Ja.
Ist halt auch, schwierig. Du sagst so, was du denkst und welcher Meinung du bist. Du musst aber auch damit überlegen, was fängt der andere damit an. Und da kommen wir wieder zu diesem Problemlösungsding. Gibt es einen Grundton, den du in allem deinem Content hast, der darauf einzahlt, dass die Leute ein Problem lösen? Mhm. Und du gibst halt viele Mosaikbausteine, die aber alle so die gleichen zwei, drei Messages verfolgen. Und das ist ja das Schwierige. Häufiger Fehler, den Content Creator machen, den ich auch manchmal mache, muss ich ehrlich sagen, dass man so vergisst, ob ich den Content für die Leute mache oder für mich. Mhm. Mache ich den Content für mich, weil ich weiß, es kommt gut an, bringt viele Klicks, viel Reichweite, damit Leute auf meinen Kanal kommen, auch die anderen Videos sehen, dann mache ich in dem Sinne den Content für mich. Aber ist auch für die Leute gut? Also mache ich vielleicht lieber Content, um Probleme der Leute zu lösen in erster Linie. Und dann kommt das Zweite. Man verliert es auch so ein bisschen, weil man halt sehr zahlengetrieben irgendwann ist. Und man muss halt immer wieder überlegen, jedes Kommentar, jeder Like, jeder View ist halt eine Person. Mhm. Und sobald man das halt immer sich vor Auge führt, arbeitet man anders. Ja. Das auf jeden Fall.
Was ist denn deine Motivation? Also warum machst du das? Was willst du erreichen mit deinem Content?
Meine ursprüngliche Motivation war, dass es ein cooler Job ist, weil ich in Jogginghose gammeln kann, ausschlafen kann und über Fitness reden kann. Und damit mein Geld zu verdienen, war so mein Nonplusultra. Ich habe viele Jobs gemacht, sehr viele. Und als ich dann so die Möglichkeit hatte, damals so in dem ersten Fitnessstudio zu jobben, um meinen Gastro-Job an den Nagel zu hängen, dachte ich mir, ja geil, bevor ich in schicker Hose, Lackschuhen, Schürze und Hemd irgendwie Tabletts hin und her schieben muss, sitze ich für 1 Euro mehr in einem Fitnessstudio in einer Jogginghose und rede über Training? 100 pro. So, geil. Das ist der Traum eines jeden Sportlers, das, was du eh gerne machst, dafür bezahlt zu werden. Ist natürlich nicht ganz so leicht, weil keiner bezahlt dich, dass du trainierst und keiner bezahlt dich, dass du in Form bist. So, also du,
dein Job auch wenn das manchmal Leute denken, also irgendwie, ja, ich krieg das immer noch so, irgendwie Leute denken, ja, du trainierst ja da den ganzen Tag und damit verdienst du dein Geld oder was. So, also, dude, ich trainiere in meiner Mittagspause, was denkst du denn?
Ja, und wenn 18 Uhr ist, will ich heim, da will ich nicht noch eine Stunde bleiben und selber trainieren, so, weißt, und es ist auch als Fitness-Influencer so, weil die Leute sagen, ja, dein Job ist ja zu trainieren, ich so, hä? Ich gucke, dass ich 3-mal, 4-mal die Woche ins Training komme, ich mache Videos, ich habe ja noch 3 insgesamt. Puh, das ist Haufen Arbeit und das ist viel Schreibtischarbeit. Ich muss selber gucken, dass ich meine Schritte irgendwie zusammenkriege, so weiß. Und meine erste Intention war, wie gesagt, Jogginghose zu arbeiten. Die zweite Intention war, dass ich YouTube entdeckt hatte, gesehen habe, wie viele Influencer da Sachen machen. Manche haben mir gut gefallen, manche gar nicht. Und ich dachte mir, boah, weißt du was? Ich kann es besser. Aber dann ist natürlich der zweite Schritt, da muss auch besser machen. Mhm. Und da habe ich angefangen und festgestellt, es ist gar nicht so leicht, wie man im ersten Schritt denkt. Du denkst, okay, der labert scheiße, ich weiß es besser, bis du dann vor der Kamera stehst und merkst, boah, ist gar nicht so leicht, vor der Kamera zu stehen. Und irgendwann verstehst du sogar, warum er das so macht,
weil
es gar nicht anders geht und bist dann hinterher schlauer. Mhm. Das war so meine zweite Intention. Und jetzt sind wir mittlerweile in der dritten Intention, die ich habe. Und das ist einfach nur, ich sehe es als Spiel. Das macht mir Spaß und ich will es durchspielen. Und ich will Moves machen, die keiner vorher gebracht hat, einfach nur, um so mich selber so ein bisschen, ja, guck mal, ich habe den Move gesehen, ich habe ihn gemacht, so wie beim Schach. Es geht einfach nur, dem eine Falle zu stellen, hier einen guten Move zu bringen, ist einfach mehr so ein Spiel und du nimmst es dann auch nicht mehr ernst. Und wenn du es nicht mehr so ernst nimmst, nimmst du auch den Druck raus und hast auf einmal wieder Spaß am Spiel. Und das ist so das, wo ich mich gerade in dieser Ebene befinde. Also ich will einfach nur ein Spiel spielen.
Das heißt, die Motivation ist quasi egoistischer geworden über Zeit.
Total. Total. Das geht mir nur noch um Spaß.
Ja, aber weißt du so, ich müsste mich jetzt, ich glaube, ich weiß, was deine Grundaussage ist und wofür du stehst. So. Mhm. Und man kann schon egoistisch sagen, und ich finde, das ist auch eine total legitime Motivation, weil in dem Egoismus ja so viel Potenzial liegt, weil es halt einfach so eine starke Motivation ist, total. Als wenn es nur altruistisch wäre. Und ich glaube trotzdem, das sage ich ja immer wieder, dass erstmal muss man sich um sich selber kümmern, weil dann hat man Energie für andere. So, deswegen glaube ich einfach, das, was du jetzt machst und was ich mir angeschaut habe und so weiter, ist, glaube ich, für so viele Menschen, und deswegen ist dein Egoismus ja in der Abstrahlung so altruistisch, weil so viele Menschen, glaube ich, dich als Leitfigur sehen können und vermeintlich von so-called Experten, die wahrscheinlich über dich sagen, ah, dieser Coach Steff und so weiter, der hat doch gar keine Ahnung. Aber da geht es ja wieder einfach darum, wen erreichst du wie? Ja? Genau. Und ich glaube einfach, dass du auf die Art und Weise, wie du halt nun mal bist, in deinem Egoismus, also so alles in diesen Topf geschmissen, so viele Menschen so positiv erreichst, dass das doch der beste Abstrahleffekt ist überhaupt.
Ich sag's auch von vornherein, also ich bin da komplett offen. Ich habe mit YouTube angefangen, weil ich lieber mein Geld von daheim verdiene in Jogginghose, als viermal am Tag rauszugehen. Mhm. Und wer ein Problem damit hat, okay, würdest du es nicht auch so machen? Homeoffice und so ist doch ein bisschen gechillter, als jeden Tag irgendwie eine Stunde zu pendeln. Und ich habe ein gutes Beispiel zum Thema Egoismus. Und zwar gibt es ja noch andere Influencer, zum Beispiel Sascha Huber. Sascha Huber ist ja einer der bekanntesten deutschsprachigen Fitness-YouTuber. Und er sagt ja immer, sein Claim ist alles für die Community und ich gebe alles, was ich habe, damit ihr coole Videos habt. Und es klingt natürlich auch erstmal super. Und ja, ich mag auch gerne Leuten helfen. Super geil. Aber ich denke mir dann im zweiten Schritt, ja, es wäre besser, würdest du aber Geld verlangen, weil hättest du mehr Geld, könntest du noch mehr Videos machen und sogar bessere Videos machen, hättest sogar Geld, einen Programmierer zu bezahlen, der ein Programm schreibt, das deinen Leuten noch besser hilft. Mhm. Und damit hätten alle mehr was davon, anstatt wenn du einfach gar kein Geld verdienst, es umsonst machst und dann irgendwie halt, ja, du hilfst vielen, aber du hättest es halt noch viel besser machen können, hättest du ein Budget, Alter. Da fängt halt dieses, okay, wo ist der Egoismus, wo fängt der an? Weil es macht durchaus Sinn, egoistisch zu denken.
Ja, 100%. Es ist, also, nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass, ich meine, wir sind Individuen, das heißt, wir haben alle ein Ego und diesem Ego muss man frönen, da bin ich mal fest davon überzeugt. Ja. Nur dann haben wir einfach die Möglichkeit, auch altruistisch irgendwas zu tun, eben für andere. Deswegen, das meine ich ja, jeder Topf findet seinen Deckel, das sagen wir immer wieder. Es gibt Leute, die uns gut finden, es gibt Leute, die aus unserer Bubble andere gut finden. Und es gibt einfach so dann Menschen wie dich, die halt so ein fettes Publikum erreichen können. Und da, glaube ich, gibt es einfach, genauso wie bei uns, ich sage es einfach mal eine Zahl, es gibt einfach fünf, die quasi content-wise wahrscheinlich mit dir vergleichbar sind, aber die ich trotzdem am coolsten finden, weil sie mit dir als Person halt am meisten relaten können. Genau. Und um das geht's doch, oder? Also so, ich meine, du machst ja keine vorsätzlichen, Fehlleitungen von Leuten. Das ist ja immer so diese Verantwortung, ja, die wir natürlich im egal in welchem Bereich. Jetzt sind wir halt irgendwie so in Fitness, Gesundheit oder sonst sowas. Das kannst du aber für jeden Bereich irgendwie anwenden. Das heißt, diese Verantwortung, die wir haben, einfach Menschen nicht misszuleiten in irgendwelche Sachen, das machst du ja nicht, sondern ganz im Gegenteil, Sachverhalte einfach verdaubar irgendwie aufzubereiten, vielleicht irgendwie noch humoristisch und polarisierend. Genau. Und Leute sagen, das ist quasi Infotainment für mich. Und genau um das geht's doch.
Ich habe noch ein anderes Beispiel. Einer meiner besten Freunde, Tobi, der hat auch einen YouTube-Kanal, Tobis Tooltime. Der macht Tobi. Handwerker-Tipps, Do-it-yourself-Tipps für Leute, die daheim halt handwerken.
Und er zeigt das. Solltest du dir mal vielleicht anschauen. Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so kaputte Augen haben danach.
Aber wir sind so auf die Idee gekommen, weil ich auch jetzt nicht so der größte Handwerker bin. Klar, gängige Sachen kann ich, aber wenn ich jetzt dann irgendwie irgendwas wechseln muss, ich habe keinen Plan, dann sage ich, hey Tobi, tu mal Gefallen, komm mal vorbei. Und so sind wir auf die Idee gekommen, mach das doch für die Leute daheim. So wie mache ich ein Regal an die Wand, hänge ich meinen Fernseher auf, die Spülmaschine ist verstopft, was kann ich machen? Es kommt aber irgendwann auch das Problem auf, wie wechsle ich eine Steckdose? So, weil machen auch viele Leute. Und da kriegt er auch regelmäßig Kritik. Jo, du kannst Laien nicht erklären, wie man eine Steckdose wechselt. Das ist halt fucking gefährlich. Und dann ist halt die Frage, derjenige macht so oder so. Ist es vielleicht besser, wenn er eine Anleitung hat, dass wenn er es sowieso macht, vielleicht nicht falsch macht? Andererseits motivierst du Leute, das vielleicht selber zu machen, obwohl sie es gar nicht können. Da ist dann immer so ein schmaler Grat. Weißt, er hat angefangen, dass er sagt, pass auf, das sind die 5 Sicherheitsregeln der Elektrik, auf die immer hier spannungsfrei, er sichert sich so ein bisschen ab, aber das müssen wir in unserer Bubble ja auch machen. Mhm. Ja, da geht es jetzt nicht um Strom, aber es geht dann um, keine Ahnung, Stoff, Anabolika, kläre ich nur auf oder gebe ich gleichzeitig auch eine Anleitung, wie man es macht? Das ist schwierig, schmaler Grat, weißt du, ich meine.
Klar. Ja, oder auch schon, das kann man ja nochmal runterbrechen, Kreuzhebetechnik oder sonst sowas, also machst dich ja immer angreifbar, hast immer eine gewisse Verantwortung und so. Also es ist schon, ich will gar nicht sagen, es ist schwierig, aber es ist auf alle Fälle halt immer so, zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, ab dem du irgendwie draußen bist, ja, hast du eine Verantwortung. Das ist halt so.
Ich sehe es ganz kritisch immer bei Krankheitsbildern, so gesundheitlichen Fragen, Verletzungen kriege ich ganz häufig, die beantworte ich per se gar nicht. Mhm. Also auch wenn ich Physio bin, ich habe keine Ahnung, wenn ich irgendeine random DM kriege und einer sagt, mir tut das weh und ich habe vor 5 Jahren das und das gemacht und soll ich das jetzt operieren lassen oder nicht? Alter, ich habe keine Ahnung, Mann. Oder welche Übung kann ich machen? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir schon vorstellen, in der Regel hilft 1, 2, 3, 4, 5, so. Aber ich würde es niemals rausgeben, weil ich einfach keine Ahnung habe, wer der Typ ist.
Ja, eh nicht. Also ich meine, unabhängig davon, dass du gar keine Kapazitäten mehr hast, alle DMs und so weiter.
Ja,
so,
sowieso.
Also es geht eh nicht und so weiter. Ja. Aber so, so random Tipps rauszugeben, das ist schon schwer. Ja, also.
Oder wie macht ihr das?
Also wir kriegen extrem viel solche Fragen, weil wir uns eben mit Bewegen befassen und wie Bewegen funktioniert und so weiter. Und es gibt keine klare Grenze. Also es gibt manche Fragen, da sage ich einfach so, hey, habe ich keine Ahnung von. Weil ich bin ja nicht mal Physio, im Gegensatz zu dir zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn jemand fragt, hey, ich habe, was denkst du, soll ich das operieren lassen oder nicht? Da bin ich raus, da bin ich komplett raus. Ja. Wenn jemand fragt, hey, ich habe das und das Problem, auf was soll ich in dem Training achten? So, wir geben meistens schon Tipps, aber das sind halt nicht die Tipps, die die Leute hören wollen, ist dann das Problem. Weil die Leute hätten gerne, ich habe das Problem, sag mir bitte die Übung, gib mir am besten noch einen YouTube-Link zur Übung. Mhm. Und wir kommen dann halt immer an mit, ja, also wahrscheinlich würden wir uns als, also wir schildern eher so unseren Prozess, den wir als Coaches durchlaufen würden, wenn dieser Mensch jetzt bei uns eine Session machen würde. Und das ist dann halt sowas Ungenaues, Unzufriedenstellendes wie, ja, wir würden uns wahrscheinlich erstmal deine Beckenposition, deine Beckenkontrolle anschauen und dann würde ich vielleicht mal sowas ausprobieren, dann würde ich vielleicht mal sowas ausprobieren. Also wir antworten dann schon, aber wir verpacken automatisch in der Antwort, hey, die Scheiße ist komplex. Und wir können dir nicht jetzt eine Übung geben. Und das ist sowas, was wir immer und immer und immer wieder kommunizieren, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass es die Leute halt oft hören, weil insgeheim wissen das ja die meisten, dass es nicht die eine Übung gibt, die das Problem löst. Und akzeptieren tun es dann aber die wenigsten. Also es ist schwierig, da reden wir sehr, sehr viel drüber. Also gerade Basti und ich, einmal die Woche machen wir Q&A und ein Viertel der Fragen ist manchmal wirklich, ich habe das Problem, bitte helft mir so ungefähr.
Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, Leute sind einfach nur faul, weil sie wollen nicht zum Arzt gehen, weil dann muss man im Wartezimmer sitzen, dann braucht man einen Termin, das zieht sich ewig, boah, kein Bock, ich frage lieber den Mann im Internet, sag mir, was ich machen soll. Kann ich irgendeine Dehnübung machen? So. Ist halt leichter und weiß, wo ich denke, nee.
Das ist auch was, also Basti und ich regelmäßig, wenn wir unser Q&A haben, ist so, dass wir halt, also das filmen wir da nicht, aber so wie wir uns unterhalten, ist dann oft so, wie krass ist es eigentlich, dass jemand dieses krasse Problem hat und zwei random Typen im Internet fragt, was die Lösung ist, anstatt dass dieser Mensch eben sich auf die Reise macht und zu einem Experten geht, zu einem Arzt oder zu einem Coach. Also weißt du so, komm doch zu uns, mach doch eine Session bei uns.
Ja, aber deswegen fragen sie dich ja. Also du bist halt nicht, genauso wenig wie du bist halt nicht random. Du bist the go-to-guy. So.
Klar, ich bin nicht random, aber.
Und du entscheidest, nein.
Aber eine Minute Antwort im Internet auf so eine Frage ist dann.
Leute wollen geholfen werden und natürlich, also das ist halt eine Q&A-Frage, die an euch weitergeleitet wird, die euch gedroppt wird und so weiter. Aber das ist halt einfach ein Hilferuf und ein massiver, logischerweise.
Frage, so ein Q&A auf einer Skala von 1 bis 10. Ganz ehrlich, wie sehr macht es dir Spaß?
Q&A meistens eine solide 8.
So hoch?
Ja. Okay. Das liegt aber daran, dass ich das nicht alleine mache, meistens, also jetzt warst du gerade im Urlaub, normalerweise machen wir das zu zweit, wir haben die beste Zeit meistens, weil wir uns erstens kaputt lachen können über Sorry, wie dumm die Fragen teilweise sind.
Das ist nämlich mein Problem. Und man sagt immer, es gibt keine dummen Fragen.
Es gibt auf jeden Fall dumme Fragen.
Dann mach mal ein Q&A, dann weißt du. Ja. Oh
Und ja, wir machen es uns halt einfach lustig. Also wir machen uns halt eine Gaudi draus. Und das heißt nicht, dass jede Frage da dumm ist. Da sind teilweise sehr, sehr gute Fragen dabei. Über die freuen wir uns. Und wir beantworten auch, in Anführungszeichen, dumme Fragen gerne. Weil wir verstehen ja, woher das kommt. Eben, was du gerade gesagt hast. Wenn jemand einen Hilferuf im Internet ablässt, dann werde ich mich nicht darüber lustig machen.
Mach mal ein Beispiel für eine dumme Frage, was dir so spontan einfällt. Was nur, dass die Leute, sich, die jetzt zuhören, die denken jetzt sehr arrogant.
Jede Frage, die irgendwas mit Kreatin zu tun hat.
Wusste ich, dass du sagst.
Aber das ist tatsächlich Ashwagandha sinnvoll. Das ist so eine dumme Frage, weil da ist so sinnvoll für was, für wen, in welchem Bezug. Ich weiß, es ist so einfach so eine Frage, selbst wenn du da jetzt eine Antwort gibst, es ist nicht die Antwort, die derjenige hören will. Es ist auch keine Antwort, die ihm weiterhilft. Er versteht gar nicht, die richtigen Fragen zu stellen. Weißt? Es ist auch nicht das Format vielleicht für diese Frage, weil eine Frage muss ja auch im richtigen Kontext, im richtigen Format sein. Du musst, weißt, und das, wenn du dir, ich sage immer, dumme Fragen kommen dann zustande, wenn du dir keine Gedanken um die Frage machst.
Genau.
Und das ist, die Leute sind nicht dumm, sondern die Fragen sind dumm.
Das 100%. Ist das, was ich immer sage. 100%. Und boah, da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Also ich finde, das Thema ist total interessant. Also was ist eine gute Frage, was ist eine dumme Frage und so weiter. Aber die prime dümmste Frage aller Zeiten ist was, was du genauso eins zu eins in Google eintippen könntest und es gibt dir eine wirklich eine richtige Antwort. Ja. So, und die gibt es natürlich auch manchmal. Also wirklich, wo du dir denkst so, Dude, Google. Ja. Also die, genau, klar, die beantworten wir dann dementsprechend auch nicht.
Ja, aber Google ist halt Google und du bist halt der Quiz.
Ja,
und also, das ist ja, aber manchmal gibt es wirklich faktische Fragen, die eine richtige oder falsche Antwort haben und die kannst du einfach googeln.
Ich mache das manchmal, dass ich so eine Google-Frage rausnehme, einfach, dass sie einfach nochmal beantwortet ist für alle. So, okay, dann ist es mal vielleicht wieder abgedeckt, aber da kommt schon das nächste Problem. Viele stellen Fragen und gucken die Antwort gar nicht mehr an. Weil die folgen 20 Influencern und dann kriege ich eine Frage, okay, mach mal ein Q&A, dann gucke ich mir, was weiß ich, Görki, Brozep und ich sehe, die haben 1:1 auf Satzzeichen dieselbe Frage, wo ich denke, okay, der Typ hat die einfach mal allen gestellt und ich bin mir sicher, der guckt bei allen nicht mal die Antworten an. Warum stellt er die Frage? Und das ist kein Spaß, du kannst es als Influencer sehen. Ja, weil
erleben wir auch. Also
du siehst, du siehst exakt die gleiche Frage in der gleichen Formulierung, weil sie so dann prägnant sich bei dir drin hat. Keiner redet so oder hat das Satzzeichen falsch gesetzt. Du siehst, es ist die gleiche Person.
Aber vielleicht sind das auch Content Creator, die quasi daraus ein Format kreieren.
Ich wollte gerade sagen, ich finde, das finde ich schon wieder interessant, weil du natürlich dann sehen kannst, welcher Creator beantwortet die Frage wie, wo sind da die Unterschiede und so. Mhm.
Also, sehe ich auch. Aber da denkst du, da mutest du den Leuten zu viel zu. Das macht einer von 10, macht das so. Der ist dann aber auch wirklich schlau. Weil da sehe ich es genauso wie du, wo ich denke, ja geil, kriege ich die Meinung von allen Leuten und kann mir selber ein Bild machen. Das wäre natürlich der Schachmatt-Move. Mhm. Aber da bin ich skeptisch.
Aber Steff, deine Frage ist natürlich super, weil wir eiern jetzt schon sehr, sehr lange Zeit halt so rum und machen halt Sachen. Ja. Mhm. Und weil du sagst, so wie groß ist seine Motivation und so weiter, wie sehr macht es ihm Bock. Und wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir einfach sehen, dass wir halt so überwältigt sind von der Sache an sich, weil wir so viele Sachen machen, dass wir jetzt wirklich ganz knallhart irgendwie auch auswählen müssen. Also Stichwort Monetarisierung. Was machen wir wirklich? Was hat irgendwie jetzt noch so die Daseinsberechtigung, gerade vom Workload und von der Motivation? Also es gibt so ein paar Sachen, die wir intern haben, die wir halt stark in Frage stellen, weil wir eben schauen müssen, Wie kriegen wir es zu Ende und was ist das Outcome davon?
Welche Plattform seht ihr persönlich für euch gerade vorne und welche macht euch am wenigsten Spaß und bringt am wenigsten? Was denkt ihr?
Na, da wir uns auf nicht so vielen Plattformen bewegen, also man kann sagen, Podcast ist quasi eine Plattform und Instagram am Ende. So, okay. wir haben diese zwei. Und wir wollen uns eher noch breiter aufstellen und eben noch eine dritte Plattform aufmachen, sprich YouTube.
Dann lass uns kurz den Workshop machen. Tatsächlich, meine dritte Firma ist ja genau das. Ich mache genau das mit Leuten, die ihr seht, wo ihr gar nicht wisst, dass ich da Social Media dahinter mache. Deswegen ist immer perfekt. Ihr müsst euch überlegen, wie ist das Nutzerverhalten der Leute für die spezifische Plattform? Jemand, der einen Podcast hört, in welchem Szenario im Alltag hört er den Podcast? Entweder er geht draußen gerade spazieren eine Stunde, einfach nur Schritte sammeln, frische Luft, läuft zur Arbeit, fährt zur Arbeit, hin und zurück, weil dann sitze ich erstmal im Auto. Kann auch sein, während dem Training, irgendwie sowas, manche Leute hören keine Musik, hören Podcasts, oder während dem Kochen. Du machst eine Sache, die wahrscheinlich so eine halbe Stunde oder länger dauert und hast aber genug Kapazität nebenher was zu hören.
Genau,
das ist das
Nutzer- Wohnung putzen, Podcast hören,
genau, beste. Das ist Podcast. Dann hast du YouTube. YouTube geht anders als der Podcast, nicht eine Stunde oder zwei, sondern eher so 10 Minuten, 15 Minuten. Was ist das Go-To für ein YouTube-Video? Meistens ist es dann das Essen, weil du isst keine Stunde. Du isst aber auch keine 3 Minuten und du willst eigentlich auch nicht scrollen, während du gerade isst. Du willst was jetzt da hinstellen, an dein Glas angelehnt, was jetzt halt so 10, 15 Minuten geht. Das ist so YouTube. Ja, YouTube ist aber auch, ich habe eine Frage, gebe es bei Google ein und finde die Antwort. Also es gibt da auch wieder mehrere Möglichkeiten. In welchem Szenario in ihrem Alltag gucken Leute ein YouTube-Video? Gehst du aufs Klo, da guckst du dir kein YouTube-Video an. Da gehst du auf Instagram und scrollst dumm rum. Ist die Ampel rot, nimmst du dein Handy raus, scrollst dumm rum. Bist du im Unterricht, ist es langweilig unterm Tisch. Du guckst jetzt kein YouTube-Video an oder fängst einen Podcast, aber du scrollst dumm. Das heißt, du hast für jede Plattform ein anderes Szenario, wie die Leute es daheim konsumieren, in welcher Modus, in welcher Stimmung sie das machen. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, welches Content-Piece will ich raushauen. Und fängst dann auch an, überzulegen, okay, was bringt mir eigentlich, was will ich eigentlich für mich? Will ich, dass die Leute was lernen? Da ist natürlich YouTube-Podcast geil, weil die Leute lange zuhören. Du kannst einen ewigen Kontext aufbauen. Du kannst differenziert reden. Das kannst du in 60 Sekunden nicht. Auch vor allem hast du auf YouTube einen Titel und ein Bild. Das heißt, die Leute entscheiden, ich will das jetzt wissen und dann höre ich erstmal 30 Sekunden und skippe vielleicht ein bisschen weiter und entscheide dann, gucke ich es mir ganz oder nicht. Du hast auf Instagram, auf TikTok das nicht. Du scrollst, du kriegst irgendwas vorgeworfen anhand des Algorithmus deines Nutzerverhaltens, aber du hast nicht diesen aktiven, ich will das mal hören, sondern du musst dann in Instagram in den ersten 3 Sekunden überzeugen. Deine Hook ist viel kürzer. Du hast nur 3 Sekunden, deswegen fängt mein Reel an. Ich habe die beliebtesten 10 Schokoriegel nach Kalorien sortiert. Du weißt sofort, was erwartet mich. Auf YouTube ist genau dieser Satz mein Titel und mein Thumbnail. Auf Podcast ist es der Gast, wo ich weiß, okay, der Gast ist interessant. Ich höre mal rein, über was sie so reden. Vielleicht auch der Titel. Das, ich weiß nicht, wie der Titel ist. Vielleicht was mit Social Media, weil wir haben jetzt nicht viel über Training geredet. Aber so, du weißt, okay, das ist der Gast, das ist das Titel. Ich schnupper mal rein. Und dann entscheidest du, höre ich es mir ganz an oder nicht. Das heißt für euch, interessant, wie kann ich es monetarisieren? Ein Sponsor wie jetzt zum Beispiel Löwenanteil für einen Podcast ist sehr dankbar, weil die wissen auch, Podcast ist die Bindung 1 Million Mal höher als auf TikTok. TikTok hat das Phänomen, du guckst dir irgendeinen Comedian an, der lustige Videos macht, du weißt nicht mal, wie der heißt. Du weißt nur, ah, das ist der Typ, der das und das macht. Aber du weißt nicht, wie der heißt, du hast ihn wahrscheinlich auch gar nicht abonniert. Mhm. TikTok funktioniert so, dass du einfach nur aufgrund deiner Zuschauerschaft das vorgespielt kriegst, aber du musst jetzt nicht aktiv werden. Du gehst auch nicht auf seine Seite und guckst, was hat er in seinen Links, was macht er noch, interessiert dich gar nicht. Du willst nur schnelle, kurze Unterhaltung. Da wird kein Sponsor reingrätschen. Und ich meine, wir haben eine Media-Agentur, ganz schwierig zu verkaufen. Wir haben Leute, die haben 4 Millionen Abonnenten auf TikTok, die verdienen keinen Euro damit, weil sie einfach nichts verkaufen. Wir haben Leute, die haben Supplement-Sponsoren, großen, haben 600.000 Abonnenten auf Instagram, machen Comedy-Clips, die haben seit Oktober bis heute, rate mal, wie viel Umsatz gemacht? Über einen Gutscheincode? In 5 Monaten? Eine Comedy-Seite und einen Supplement-Sponsor. Was denkt ihr, was haben die an Umsatz generiert?
Ich kann es nicht sagen.
Eine Zahl, egal.
Vierstellig, nicht mehr.
50.000.
Null.
Ah,
Mist. Okay. Und du hast gesagt, ich soll irgendeine Zahl sagen.
Und es sind keine gekauften Abonnenten, es ist nicht Fake, es ist einfach nur, es ist nicht die Bubble, die machen nicht den Content, weshalb Leute kaufen. Ganz schwierig. Und ihr müsst euch für euch überlegen, welches Ziel haben wir uns gesetzt? Wollen wir damit Geld verdienen? Dann müsst ihr auch wieder überlegen, wie verdient die Plattform Geld?
Mhm. Weißt du, wir haben alle, also danke, dass ihr noch dran bleibt, und vor allem danke an dich.
alle Content-Creator sitzen gerade schwitzend da und haben alles Wort für Wort mitgeschrieben.
Alles, was wir bisher gemacht haben und was wir machen, also jetzt YouTube machen wir noch nicht, aber halt Instagram und Podcast vor allem, haben wir gedacht, also erstens mal ist es halt so unser Seelenaustausch, unser Podcast. Also es ist halt einfach so, wenn ich das nicht habe, dann ist es schon schwer für mich. So,
same.
Schatz. Aber dann auch noch so, wir haben immer gedacht, so, das sind alles so Optionen, die dann zuträglich sind für die Sachen, die wir eigentlich verkaufen. Ja. Also wir bauen jetzt gerade so eine Ausbildungsmethode für Trainer, Trainerinnen, Coaches, wie auch immer. Ja. Aber das heißt, das sind alles nur Werbekanäle für dieses eine Produkt.
Genau.
Auf der Plattform direkt zu monetarisieren, da, ich glaube, das haben wir uns noch gar nicht zugetraut, auch zugestanden, weil wir irgendwie halt zu klein sind, zu nerdig sind, vielleicht auch so den Eingang, den wir gehabt haben. Wie exponierst du dich? Also wie sehr bist du bereit, dich zu exponieren und so weiter, was wir ja vorhin mit der Wurstigkeit schon hatten und mit dem Narzissmus, diese ganzen Faktoren. Ich glaube, deswegen ist so die Frage, müssten wir uns mehr fokussieren auf eine Sache?
Auf ein Format.
Ja.
Ja, zum Beispiel würde ich momentan, mache ich auch gerade ganz frisch seit 2 Wochen, mehr auf YouTube setzen, auf 10-Minuten-Videos gehen, weil TikTok auch jetzt noch mehr in die YouTube-Richtung geht. TikTok hat vor 2 Wochen gesagt, sie wollen keine TikToks mehr. Sie wollen jetzt lange 10-Minuten-Videos, die horizontal sind. Und das spielen sie jetzt aus. Warum? Weil TikTok kein Geld verdient, genauso wie Instagram Geld verliert, indem sie Reels gepusht haben. YouTube Shorts verliert Geld. Du musst überlegen, der Sinn der Plattform ist ja, Werbeanzeigen zu schalten. Für die Leute ist es umsonst, weil sie ja Werbung kriegen. Genauso wie Fernsehen oder Radio ist umsonst, weil halt dann Werbeblock kommt. Problem ist, wenn du jetzt durch die Reels swipest oder durch TikTok swipest, du bleibst nicht stehen, eine 30 Sekunden Werbung anzugucken, wenn die Reels immer nur 5 Sekunden gehen. Wenn du aber ein 10 Minuten YouTube-Video guckst, dann nimmst du es in Kauf, 30 Sekunden Werbung zu sehen. Das heißt, die Plattformen verdienen viel mehr Geld bei langen Videos oder langen Podcasts. Und die kurzen haben alle ein Problem. Zum Beispiel Facebook. Die verlieren Geld, wenn du Reels guckst. Instagram verlieren Geld, wenn du Reels guckst. Der Feed ist viel monetarisiert. Wie soll ich sagen? Ja. Bringt viel mehr Geld rein.
Ja.
Also, sagen sie so auf Deutsch. Deswegen müsst ihr euch überlegen, okay, da wo die Aufmerksamkeit länger ist, da kann ich mehr Geld verdienen. Ob es durch die Monetarisierung ist oder meine eigenen Produkte. Deswegen würde ich YouTube-Videos machen und die auf TikTok hochladen. Dann hast du einmal die Arbeit und kannst aber 2 Plattformen bespielen. Da euer Produkt höchstwahrscheinlich eher B2B als B2C ist.
Das Hauptprodukt,
also
von dem ich gerade gesprochen habe, genau, ja, definitiv.
Die Zielgruppe sind ja eher Trainer, gar nicht die Kundschaft am Ende.
Ja.
Ist vielleicht die Überlegung, ob LinkedIn vielleicht auch eine Plattform ist. Weil da ist eigentlich nur B2B. Klar, es sind eher so Büroleute, aber es heißt nicht, dass sie nicht auch Leute sind, die einfach sich beruflich weiterbilden wollen. Mhm. Weiß? Also es gibt dann verschiedene Angriffsflächen. Ja. Ich würde Instagram und TikTok nur bespielen, wenn es keinen Aufwand macht. Aber wenn du sagst, ich brauche am Tag 2 Stunden für Instagram, mach lieber nur 1 Stunde oder 2. Also eine halbe.
Nicht ganz. Ja, es macht ja auch total Sinn, wenn man sich anschaut, was wir vermitteln wollen, dass man halt YouTube macht. Weil es ist jedes Mal wieder ein Pain, wenn wir irgendein Konzept in ein Reel reinpressen, wo wir uns denken danach so, ja, schon cool, aber eigentlich hätte ich dafür 10 Minuten gebraucht.
Ja.
Weil das halt die Konzepte sind, mit denen wir uns gerne beschäftigen.
Genau.
Das sind halt einfach Dinge, die ein bisschen mehr Hintergrundwissen, Erklärung, Vormachen und so weiter auch.
Vielleicht noch ein abschließender Tipp, bevor ich hier wieder zu lang vor mich her schwall. Versuch am Anfang, dir ein paar Formate zu überlegen. So.
Ich habe eine Liste mit Formaten, die ist viel zu lang.
Wo du sagst, ich kann dir einfach replizieren.
Ja.
Ich muss mir nicht jedes Mal von neu überlegen, boah, wie gestalte ich das Video, sondern du weißt, ich habe bei mir gerade so ein Format neu, was ich gerade spiele und gucke, ob es ankommt. 9 Dinge, die bla bla bla. 15 Fehler, die bla bla bla. Es ist immer das gleiche Format. Du hast 2 Sätze Intro. Heute zeige ich euch Fehler, die jeder macht, beziehungsweise gemacht hat. Und bevor wir jetzt lange drum herum, quasi ein erster Fehler.
Mhm.
Und dann machst du nur 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Das ist ein einfaches Format. Anderes Format, das macht Görki zum Beispiel gerne, Q&A, das, was du auf Instagram machst, kannst du auch auf YouTube machen, nur hast du da keine 60 Sekunden, sondern 10 Minuten.
Das ist zum Beispiel eins, was auf der Liste steht.
Dann kannst du halt, nimmst halt da 3 oder 4 Fragen und machst halt 12 Minuten draus. Ist dankbarer Und du kannst ohne Vorbereitung die Frage beantworten. Weißt, weil du bist in deinem Metier. Du musst jetzt nichts recherchieren, aufbereiten, sondern du weißt es meistens. Dann hast du schon zwei Formate. Dann machst du doch irgendwie ein Reaction-Format. Da musst du halt ein bisschen reinkommen. Wann machst du Stopp? Gibst deinen Senf dazu? Wie lässt du es weiterlaufen? Aber da kommt der Content ja schon.
Du musst, ja, Reactions ist ja das Einfachste überhaupt eigentlich.
Nein, du musst ja in gewisser Weise auch einen Mehrwert kreieren. Das bestehende Video, entweder bist du unterhaltsam und lustig oder du kannst noch Sachen ergänzen. Bietet sich natürlich nicht bei jedem Video an, aber dann hast du so zwei, drei Formate, wo du Mehrwert hast. Es ist kein großer Aufwand für dich, weil du kannst einfach die Fragen abarbeiten, die Punkte abarbeiten, die Reaction abarbeiten und hast keine große Recherche, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, ich mache ein Video und sag, warum ich kein Melatonin-Spray empfehle. Und muss jetzt erstmal überlegen, okay, was sind die Studien? Was sagt ein Andrew Huberman? Was sagt ein Brozap, der sowas verkauft? Wie kann ich daraus jetzt ein cooles Video machen, dass Leute auch noch dranbleiben, wo ich irgendwie jede Meinung einfließen lassen habe, inklusive meine, und am Ende die Frage offen lasse? Da musst du dann wirklich überlegen, wie strukturiere ich so ein Video? Das hast du bei den Formaten nicht.
Ja, es wäre auch ganz schön dämlich, wenn wir Formate kreieren, wo wir für jedes Video extra nochmal researchen müssen, weil wir haben über die letzten, keine Ahnung, also du über die letzten Jahrzehnte, ich über die letzten 8 Jahre nur Research gemacht.
Total.
Also klar, da gibt es genug, was man nutzen kann.
Oder sowas, wie ich gemacht habe. Ich habe 30 Tage einen Big Mac gegessen und habe trotzdem abgenommen. Ja, dann kannst du erstmal einen Monat lang jeden Tag einen Big Mac essen, das Ganze irgendwie dumm filmen und stellst fest, boah, ich hätte auch was anderes machen können, hätte die gleichen Klicks gekriegt. Ist halt dann sehr undankbar, wenn es so lange Selbstexperimente sind, ja.
Also das war das letzte lange Selbstexperiment, was wir von dir auf YouTube sehen.
Nein, es macht dir Spaß. Ich würde es nicht machen, wenn es keinen Spaß machen würde.
Du hast bestimmt auch ein paar leckere DMs bekommen in der Phase, als du mal deinen Big Mac gepostet hast.
Erstaunlicherweise, weil ich dachte, es wird dir irgendwann langweilig. Du zeigst jetzt 30 Tage, wie du jeden Tag einen Big Mac isst und denkst so nach 4-5 Tagen, ist egal. Nee, die Leute haben bis zum Ende.
Ich habe mir jeden Tag angeschaut, wie du deinen Big Mac gegessen hast. Und ich habe mich immer gefragt, wie viele Leute sind gerade in deinen DMs und sagen, du kommst deiner Verantwortung als Fitnesstrainer nicht nach, weil du zeigst, du Junkfood isst und so.
Kam gar nicht.
Okay, du hast also schon deine Follower, die dich verstehen. Du
schätzt die Leute zu kritisch, zu hinterfragend ein. Ich will nicht sagen dumm, aber was dann kommt ist, schmeckt dir der Big Mac nach 20 Tagen überhaupt noch? Sowas kommt dann. Oder nimmst du dann auch noch ein Getränk dazu? Oder kennen dich die Leute mittlerweile schon, wenn du jetzt da reinläufst? Wo du echt sagen musst, Bruder, was ich gemerkt habe, dass McDonald's fucking voll ist, den fällt nicht auf, ob ich jeden Tag komme. Da ist so ein enormer Durchlauf, habe ich nicht erwartet. Es ist schlecht, aber ja,
Augen. Das wäre tatsächlich ein schlechtes Zeichen, wenn du in McDonald's reinkommst und die Leute sagen so, so wie immer. Dann hast du vielleicht wirklich ein Problem.
Nee, vor allem McDonald's hat es ja auch geschafft, diese letzte Menschlichkeit wegzurationalisieren, dass du über so ein Terminal bestellst, dass dir irgendeine Mutti seelenlos dich nicht mal anguckt, während sie dir deine Rattenessen hinwirft. So ist es ja, wo du denkst, boah, ja, das Essen ist auch nicht geil, Mann, irgendwie ist es kein cooler Ort wie früher, dass es so lustig ist, es gibt da Kindergeburtstage und spielt, ist es so gar nicht mehr so. Ist eher so, ich bin besoffen und alles dazu. Ja, ne. Du ratterst, dein Kopf rattert.
Ja, ja. Ich sehe. Aber ich dachte auch gerade so, das ist eigentlich, was für ein gutes Schlusswort, ich bin besoffen und alles hat zu für einen Podcast mehr. Jetzt habe ich schon wieder ruiniert, leider. Aber du hast es doch eh nur gemacht, weil du mit McDonald's unter einer Decke steckst und die dir die Big Bucks gezahlt haben, damit du dieses Selbstexperiment machst.
Nee, ich habe von
McDonald's. Nein, ich meine, dass halt wirklich Leute sowas denken.
Immer.
Das ist doch so krass.
Das ist so bei ganz vielen Sachen so, bei ganz vielen Sachen, nicht nur bei McDonald's.
Ist ja jedes Produkt, was du irgendwie oder eben jede Brand, die du irgendwie verwendest, in den Mund nimmst, denken die Leute immer sofort, weil du bist der Influencer und die Vermutung ist ja auch irgendwie naheliegend, weil du verdienst ja auch dein Geld genauso, dass du dann halt immer einen Deal hast mit allem und jedem.
Ich baue ja schon dann irgendwann solche Disclaimer ein, dass ich dann sage, ja, ihr wisst, am Ende sind beide Sachen scheiße, aber jetzt wisst ihr, wie die Nährwerte sind. Keiner würde dich bezahlen und erlauben, dass du sagst, es ist scheiße. Also aber Leute verstehen es nicht. Also du kriegst ja manchmal Briefings, da darfst du halt gar nichts sagen. wo ich dann denke, okay, pass auf, ich mache das Ding fertig, schick's euch rüber. Entweder wir machen es so oder gar nicht. Mhm. Könnt ihr euch aussuchen. Aber du bist in der Regel nicht so frei, dass du so hart was gegen dieses Produkt sagen darfst. Deswegen dann zu erwarten, dass du da ein Sponsoring hast, also das ist schon sehr realitätsfern, was manche Leute glauben. Das auf jeden Fall. Ja. Gerade bei McDonald's oder sowas. Uns ist lustigerweise, sorry, dass ich noch 2 Minuten dranhänge, aber wir haben uns mal das Marketing von McDonald's angeguckt, eben weil so oft die Frage kam. Und weißt du, was uns aufgefallen ist? Die bewerben nie den Mehrwert, den USP, die Produkte selbst, die gehen gar nicht auf die Burger, auf die Pommes, auf den die gehen gar nicht drauf ein. Die machen nur noch Branding, es ist nur noch lustige Clips, wie Leute essen. Mhm. Du gehst hier raus und sagst, unser Produkt kann 1, 2, 3, löst dieses Problem. Das machen die ja gar nicht mehr. Auch sowas wie Coca-Cola ist ja nur noch irgendein
Weihnachtstruck,
Emotionen. Ja. Da geht es gar nicht um das Produkt. Das ist dasselbe wie bei Apple versus Samsung zum Beispiel. Apple sagt, alle Lieder in einem Gerät, iPod. Die sagen nicht, wir haben 256 GB, so fangen die ja gar nicht an. Und wenn du das mal dann überlegst, wie kann ich das vielleicht noch für mich nutzen, im positiven Sinne, dann ich lass euch mal die Hausaufgaben jetzt hier.
Wir haben mehr als genug jetzt, glaube ich, erstmal.
Ja, also ja, mir würden schon noch ganz schön viele Sachen einfallen, aber ich glaube, da muss man mal irgendwie einen Teil 2 machen.
Gerne. Ich höre mich gerne reden.
Das Leben eines Influencers muss noch mehr zerpflückt werden beim nächsten Mal dann, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da warst. Also Zeit ist vorhanden, wie man in Bayern sagt. Ich hab mich sehr gefreut. Ich bin gespannt auf die Schokoriegel-Vergleichs- Videos.
Ich war letztens im Kiosk und da lag vorne so ein Snickers-Protein-Ding und ich war so, okay, what the fuck, probierst du mal? Dann habe ich den Typen gefragt, was kostet der? Und hat er gemeint, irgendwie 3,80 oder so für so einen Riegel. Und dann habe ich ihn irgendwie doch nicht probiert.
Also gibt es auch von Snickers oder wie?
Ja.
Es gibt von Snickers ein High-Protein-Riegel.
Snickers und was noch eins.
Ich war zu geizig.
Ja, total.
Keine Ahnung.
Ich hatte ein Video gemacht, isotonische Getränke, und da wollte ich mir Prime von Logan Paul kaufen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und es gab es damals noch nicht überall. Und dann in der Tanke, an der Raststätte gab es es. Ich so, ja geil, dann kann ich gleich eine Story machen. Nehme mir das Prime, geh zur Kasse, stell es hin und bezahle. Sagt irgendwie so, 8,90 Euro. Dann sage ich, was? 8,90 Euro? Dann sage ich, ist es richtig? Und die Kassiererin, boah, ich weiß auch nicht, ist schon irgendwie viel. So, ja, dann sind wir beide zum Regal gelaufen und dann kam der andere Angestellte und sagt, nee, die sind echt zu teuer. Ich so, okay, sorry, das ist mir nicht wert, Alter, für so eine dumme Insta-Story, wo du denkst, Leute kaufen sowas, weil die glauben solchem Marketing.
Klar.
Das ist heftig.
Bei Logan Paul. Ja,
ist das der Boxer oder wer ist das?
Das ist genau. Ja.
Der Influencer,
wenigstens
der
jetzt da bist du up to date.
Der Influencer, der jetzt auch boxt.
Ich tue nur so, den kenne ich tatsächlich.
Aber auch nur, weil er boxt.
Genau, nebenbei. Weil er boxt halt, weil mich halt Boxen interessiert. Ja. Sonst würde ich ihn nicht kennen. Ja, also Steff, danke nochmal, dass du da warst. Wir nehmen uns alle Tipps zu Herzen. Ich glaube, da gibt es im Nachgang noch einiges irgendwie so.
Ja.
Würde ich jetzt mal behaupten wollen.
Ja, jetzt bin ich natürlich pumped, jetzt habe ich Bock. Lass morgen sofort anfangen, YouTube-Videos zu filmen. Ja. Also eigentlich habe ich schon seit ganz schön langer Zeit Bock. Ja, also wenn ihr dann, alle die zuhören, dann unsere ersten YouTube-Videos seht, dann werdet ihr wahrscheinlich viel von dem, was heute so besprochen wurde, wiedererkennen.
Der erste Titel, die dümmsten Fitnessfragen in einem Video beantwortet.
Ja, zum Beispiel.
Glaub mir. Ja. Ich hab einen Test gemacht, und zwar habe ich Influencer angeschrieben, also große Influencer, und habe denen gesagt, ey, sag mal bitte den dümmsten Tipp, den du damals in deiner Anfängerzeit gekriegt hast, den du auch geglaubt hast. Ja, dann schicken die halt so ein Selfie-Video von sich rüber. Aber wenn ich die schon dran hatte, wollte ich gleich noch 2 Videos rausnehmen. Und dann schick mir mal bitte noch ein zweites Video mit dem besten Tipp, den du gekriegt hast, der so der Gamechanger für dich damals war. Und dann hat Johannes Lukas, Flying Uwe, Sascha Huber und so echt coole Leute mitgemacht. Und ich habe beide Videos ja direkt hintereinander gepostet. Das eine am einen Tag, das andere am anderen Tag. Jetzt glaubt mal, welches Video hat besser performt? Die dümmsten Tipps oder die besten Tipps?
Die dümmsten Tipps.
Die haben doppelt so viele Aufrufe.
Ja, klar, immer. Ja. Immer Negativitätsbias.
Immer. Darfst du nicht zu oft spielen, sonst zieht es nicht mehr, aber ist so.
Okay.
Ja, danke für die Einblicke. Ich glaube, also gerade Leute, die, und das sind bestimmt auch viele, die zuhören, selbst wenn es nur im kleinen Rahmen ist, Content Creator sind sehr, sehr viele Menschen inzwischen. Und ich glaube, da kann sich jeder hier und da was Sinnvolles und Nützliches rausziehen aus dem Gespräch. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Und dann bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Okay, bye.